Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Camping Caravan Podcast, Episode 84. Und wir haben heute eine ganz besondere Episode. Auf und davon haben wir sie genannt. Sven, unser Webmaster, und seine Frau Saskia sind nämlich auf Feldreise mit ihrem LKW. Moin erstmal.
Moin.
Hallo.
Und Marco ist hoffentlich auch immer noch in der Leitung.
Ich bin auch immer noch in der Leitung, ja.
Das ist ein Traum. Es hat im Vorgespräch 10 Minuten lang geklappt. Warum hätte es jetzt scheitern sollen? Toll.
Genau deswegen.
Genau. Genau, wir haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall mit euch beiden sprechen, weil ihr auf eine wahnsinnige Reise gegangen seid. Ihr habt alles verkauft und sitzt jetzt in einem geländegängigen Wohnmobil mit 2 Motorrädern auf dem Heck und bereist die Welt.
Das hast du schon die Hälfte schon erzählt.
Wie kam's denn dazu?
Ja, wenn wir mal zurückdenken, ich war ja mal vor ein paar Jahren schon mal ein paar Mal Gast bei euch. Da hatte ich diese Idee ja schon schwanger. Ja, da sind wir noch im Wohnwagen rumgefahren und haben gesagt, das mit dem ganzen Boom und die Campingplätze immer voller, das macht alles eigentlich keinen Spaß mehr, aber das wäre so unser Traum. Und damals war es einfach noch ein Traum. Ja. Aber dann, über einen Prozess von 5 Jahren, wie kriegen wir es organisiert? Tochter wohnt noch zu Hause, macht noch die Ausbildung fertig. Haben wir es dann jetzt wirklich angegangen und ja, letztes Jahr ist alles auf einmal dann holter die Polter schnell gegangen.
So komplett mit Hausverkauf und Auto kaufen und alles ratzfatz über den Weg, sagst du.
Genau, ja, lange, lange Vorbereitung. Es gibt da eine Messe namens Abenteuer Allrad. Da waren wir 4-mal, glaube ich, so in dem Dreh. Haben uns da die entsprechenden Fahrzeuge angeschaut. Zu dem kommen wir ja gleich noch ein bisschen. Ist ja nicht das ganz alltägliche Fahrzeug. Haben halt gesehen, was die kosten. Ja, das bringt einen erstmal um, wenn man das erstmal sieht, das Ganze. Also wie kann man das alles stemmen? Wie kann man das organisatorisch irgendwo hin? Wie geht das mit der Arbeit weiter? Irgendwo durchschauen. Ja, und dann haben wir uns 2024, hat die Tochter halt ausgelernt, hat sich dann einen schönen Job gesucht in einem sehr schönen Allgäu. Also wir haben gleich gesagt, du brauchst gar nicht versuchen, bei uns in der Nähe zu wohnen, weil es gibt dann keinen bei uns in der Nähe mehr.
Das geht eh nicht.
Genau. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt 2025 soll es dann hoffentlich sein. Immer noch mit der Option, es kann auch 2026 sein, aber da kamen noch ein paar Dinge dazu. Zum Ersten war auch meine Familie so nett, uns zu unterstützen, also auch hier schon mal danke in die Richtung. Und dann haben wir das Haushalt, ich glaube im Januar oder sowas, in die Börsen reingestellt oder Februar. Und der Bedarf in der Berliner Umland war jetzt nicht gering. Ja, also es ging dann überraschend schnell. Und haben wir gesagt, okay, jetzt fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend und schauen uns mal so gebrauchte Mobile an, weil die Entscheidung gebraucht oder neu, die hatten wir mittlerweile auch getroffen, weil gebraucht einfach zu teuer. So einfach ist es dann, ne?
Neu ist zu teuer.
Stimmt. Ah, macht so mehr Sinn, ja.
Ja.
Also, neu ist zu teuer, nehmen wir einen gebrauchten und haben uns dann mal so die ersten zweimal sozusagen die erste Erkundungsfahrt, weil wie gesagt, wir hatten ja die Idee, wir lassen das uns in Zeit, ne? Haben so geguckt, was sind die interessanten Angebote und aber eh in der Gegend da waren, Richtung Frankfurt, die Ecke. Fahren wir da mal vorbei, haben den Wagen gesehen und gesagt, oh, das ist er. Handschlag. Und dann, jetzt muss ich mit der Bank reden, wie wir das hinkriegen, weil Haus verkaufen heißt ja nicht, dass du in dem Moment, wo jemand Vertrag schreibt, das Geld hat, sondern du musst ja irgendwie dieses Geld kommt rein, Geld geht raus, in die richtige Reihenfolge bringen. Das hat dann nochmal ein bisschen Spaß gebracht. Ja, und dann ließ das alles sich gut an, also mit Geld rein, Geld raus, in die richtige Reihenfolge irgendwie hinbekommen. Und dann sind wir am Juli, 10. Juli genau, abends kam dann der neue Hauseigentümer. Da haben wir alles übergeben und wir sind dann von dem Parkplatz, der vor unserem Haus stand, einfach losgefahren.
Ihr hattet den LKW schon auf der Auffahrt stehen und seid denn damit einfach weggefahren?
Genau, der stand auf der Auffahrt, wurde dann alles, was so zum Umziehen da war, reingezogen. Da hat Saskia leider viel zu viel machen müssen, weil mich die Firma genau in der Woche gemeint hat, jetzt musst du auf alle Dienstreisen der Welt auf einen Schlag machen. Aber die Wochen vorher waren schon geprägt von, wie oft waren wir im Wertstoffhof? Dutzende Male bestimmt, ja.
Viel ausgemistet, ja. Da sammelt sich viel an über die Jahre, was man so im Haus hat.
Ja, ja.
eBay Kleinanzeigen ist dann Freund, Verwandte, Freunde eingeladen. Hey, geh mal durchs Haus, was gefällt dir? Ja, wir nehmen es nicht mit. Der neue Hauseigentümer hat netterweise die Möbel übernommen. Das hat uns sehr geholfen mit der zeitlichen Planung. Aber das war wirklich, also dass es dann so holter die Bolter schnell geht, wow, das war schon heftig.
Und als ihr dann so weggefahren seid, so war denn Nervosität da oder Vorfreude oder kann man das Gefühl überhaupt beschreiben? Weil das macht man ja auch nicht alle Tage, ne? So, wir fahren auch mal weg von zu Hause, aber ich weiß, ich komme und alles gut läuft wieder, also.
Ja, das ist natürlich ein Riesenschritt. Also der erste große Schritt war ja, wo wir total saßen, ins Haus verkaufen. Ja, ich meine, das ist ja das Undeutscheste, was du tun kannst, deine vier Wände, die du da hast, die du gedanklich als die Rente hast, aufzugeben und dann wirklich sagen, hey, jetzt, da steht ein Kaufvertrag drin, dass wir ausgezogen sein müssen bis Datum X. Ja, und bis dann muss es passiert sein. Also der Moment, wo es wirklich so, jetzt ist der Schritt zurück praktisch nicht mehr möglich. Ja, dann, das war so der große Punkt. Und das Losfahren, also ich sage mal ganz ehrlich, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, ob wir das Richtige tun oder nicht, das ist eine Frage, die hat man sich lange gestellt. Ich glaube, die stellt man sich immer noch, immer wieder mal hin, wenn irgendwas los ist. Aber generell, ja, der Anfang war sehr, sehr, es ist einfach Wahnsinn, sage ich jetzt mal so. Ne?
Lass uns noch mal ein bisschen bei der ganzen Vorgeschichte bleiben. Ich finde nämlich diesen Prozess auch total spannend. Also Sven, du hast ja jetzt gesagt, das war so euer Traum. Ich schiel mal so virtuell Richtung Saskia rüber. Was war denn deine Vorstellung davon, wie das werden würde?
Dann schiel ich auch zu Saskia rüber.
Naja, wir sind ja nur keine Camping-Neulinge, sage ich mal, ne? Wir machen ja Camping jetzt auch schon viele, viele Jahre. Das heißt also, ich glaube, wenn ich nie vorher Camping gemacht hätte, dann wäre das keine Option gewesen. Aber so wussten wir ja schon, wie es ist, so auf engem Raum zu leben, ne? Wie das ist, halt Campingplätze, ja, was man verzichten muss, ne? Das hat man ja schon so. Und mir hat das schon immer sehr gefallen. Ne? Vor allen Dingen halt dieses viele draußen sein, ne? Das ist halt immer schon so meins gewesen. Neue Sachen sehen, ja, neue Umgebung. Ja, das war schon eigentlich immer schon so ein bisschen mein Traum.
Und auch in der extremen Form. Das dann die ganze Zeit immer zu haben.
Ja, schon. Also bis jetzt ist noch alles gut. Also klar, es gibt mal Sachen, wo du sagst, scheiße, das hätte jetzt nicht so sein müssen. Aber na, da kommen wir später noch zu, was wir auch schon so für Sachen hatten, die nicht so toll waren, aber.
Okay. Nicht alles geht immer gut, jetzt.
Ja, genau, ihr, wie im Leben auch, es geht nicht immer alles gut, ne? Wie ja. Es halt normalerweise auch.
Und dann musstet ihr ja auch, bevor ihr das Auto gekauft habt, ja eine ganze Menge machen. Also wir verlinken ja auch euer Exmo-Blog, wo das alles nochmal so ein bisschen dokumentiert ist, aber zum Beispiel den richtigen Führerschein zu haben für das Auto und für die beiden Motorräder.
Stimmt, das habe ich mir ganz
vergessen. Und dann auch das.
Aber LKW-Führerschein, also das war jetzt ein Klacks. Also für mich war das ein Klacks. Das habe ich innerhalb von 2 Wochen gemacht.
Madame hat alle Rekorde in der Fahrschule gebrochen. Das steht in der Hall of Fame, schnellster Führerschein ever. Ja,
also das ist eigentlich, ich sag mal, das ist eigentlich wie ein Auto, nur halt größer. Du musst einmal die Abmaße drauf haben und dann fährst du es einfach. Ganz anders. Also ich habe damit keine Probleme. Andere sind es ist halt ein großes Problem. Ist auch immer die Frage, die ich immer zu hören kriege, und du fährst das auch?
Ja.
So als Frau, so ein Ding. Das ist immer so die Frage, die ich zu hören kriege.
Hätte ich jetzt vorausgesetzt, dass ihr, wenn ihr euch für so einen Weg entscheidet, dass es dann nicht daran hängt, dass einer von euch beiden das Auto fahren kann.
Ja, aber es ist gerade so bei Frauen, wenn du mal so Wohnmobile guckst, da viele Frauen, die dann die Wohnmobile nicht sich trauen zu fahren. Auch kleinere Modelle.
Oder ihre Männer lassen sie den Caravan nicht ziehen, habe ich auch schon gehört.
Oder so, ja. Da gibt es ja auch sowas.
Soll es auch geben.
Soll es auch geben.
Soll es auch geben.
Ja? Ja. Na, tatsächlich, jetzt wo du das sagst, dann ich habe ja mit dem LKW-Führerschein ein bisschen früher angefangen. Ich habe den auch so ein bisschen als Ablenkung von der Arbeit benutzt. Ja, man kann so immer was ganz anderes machen. Und der Moment, wo ich mit dem Führerschein angefangen habe, wurde dann sowohl dem Arbeitgeber als auch der Verwandtschaft so klar, dass wir diese Spinner-Idee vielleicht ernst meinen. Bis dahin war es immer so, ja klar, mach dir mal. Aber sowas erzählen tun ja viele. Ja. Aber das wirkliche Umsetzen, dass man es wirklich tut, diesen großen Schritt, also kriegst du hier auch ständig auf der Reise mit, wenn wir Leute sprechen. Das ist immer das Gleiche. Das ist eine tolle Idee, würde ich mich nicht trauen. Das ist so, glaube ich, das, was wir am meisten irgendwo hören. Aber im Moment, wo ich den Führerschein angefangen habe, viele Leute auch, vielleicht meint ihr das ernst. Der kostet ja auch 3,50 Euro. Und die macht, was soll man sonst mit dem LKW-Führerschein anfangen?
Ja, klar. Und zwischendurch habt ihr auch, wenn ich es richtig verstanden habe, immer mal so Offroad-Geschichten mitgemacht. Also da hattet ihr das Auto ja aber noch gar nicht, sondern das waren irgendwie so Art Camps oder sowas?
Genau, also der Hersteller, von denen wir jetzt auch gekauft haben, der bietet halt immer so als Werbemaßnahme an, dass man halt für einen gewissen Taler bei denen halt sich für ein Wochenende in eine Kiesgrube geht. Wir lassen die dann halt deren LKWs fahren, natürlich mit dem Hintergedanken, dass man sie danach kauft. Ja. Und das haben wir mitgemacht. Das hat Saskia sogar gemacht, bevor sie einen Führerschein hatte. Das war noch, aber ist ja egal. Einfach Berge auf, runter, ist, da hat man da mir überhaupt keine Schwierigkeiten. Das Gaspedal ist immer da. Und ja, genau. Und auf der Messe gab es auch immer Möglichkeiten, irgendwie mal ein bisschen was zu fahren. Ja, das war so Teil des, dass wir LKWs fahren können, das war uns eigentlich klar. Dass wir im Gelände sie gefahren kriegen, das war eigentlich auch dann schon klar. Und dann kamen halt noch die Motorräder. Ja, das war so eigentlich immer Saskias Traum. Ich war, Motorräder haben mich ehrlich gesagt null interessiert. Ja, ich habe auch keine Ahnung von irgendwas gehabt. Dann habe ich halt meinen LKW-Führerschein gemacht, hat den dann fertig und war so in dem Schwung drin. Und dann meinte Saskia, Und ich habe dir Saskia das sogar zum Weihnachten geschenkt, mich redet. Genau, hast du Weihnachten geschenkt, den Motorradführerschein. Und dann hat sie sich angemeldet und dann wollte sie zuerst die Theorie gehen, habe ich so gesagt, so, ach, ich bin gerade so im Flow, ich kann gerade die Theorie auch, ich komme mit. Dann mache ich den auch mit.
Wir haben es jetzt, ich habe es ja im Intro schon gesagt, dass es halt ein geländegängiges Fahrzeug ist, was ihr euch da gekauft habt und entsprechend auch die Motorräder. Das also ein Expeditionsmobil. Ja. Wofür braucht man das? Also es gibt ja Straßen.
Da, wo wir hinwollen, gibt es nicht überall Straßen. Ja, also die Gedanke ist halt, wie das der Titel der Folge ja schon verrät, es geht ja als Gedanke um die Welt, ja, in Europa. Ja, jedes Mal, wenn ich auf dem Campingplatz stehe, sage ich auch den Leuten, der gehört hier eigentlich nicht her. Ja, in Europa, auf dem Campingplatz, ist der halt komplett oversized. Ja, alle gucken an, was ist das für ein komisches Ding hier, was hier mittendrin steht. Wir waren aber jetzt auch schon mal außerhalb Europas, da kommen wir irgendwann später noch zu. Ne? Da auf einmal sind die Dinger hier ganz normal. Ja, weil dann fährst du halt irgendwo eine Schotterpiste durch die Wüste und dann wärst du schon ganz gut, wenn du dich da selbst möglichst wieder rausbefreien könntest. Und wir haben es auch schon einmal absichtlich und einmal unabsichtlich ausprobieren dürfen.
Und sind das dann also genauso Verrückte wie ihr beide?
Es gibt halt nur viele, die halt trotzdem noch einen festen Wohnsitz haben, ne? Die das halt so als Spaßgefährt haben. Ne? Gibt es auch einige davon.
Aber die haben dann wirklich, also die nehmen das Ding, die kaufen das Ding und wenn ihnen das nicht gefällt, dann kaufen sie das nächste. Ja, und wenn sie das nicht gefällt, kaufen sie das. Also der Voreigentümer von dem Wagen hier, der hat den gekauft, ist damit einmal nach, ich glaube, Tunesien, glaube ich, gefahren. Dann war da irgendwas los, dann ist er zurückgekommen, hat ihn in die Garage gestellt und hat sich eine Yacht gekauft.
Ach so.
Der kann, ne?
Ja.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Also.
Aber dann ist der ja fast neu.
Ja, wir haben ihn mit unter 70.000 Kilometern von 5 Jahre alt gekauft.
Das ist für den LKW noch nicht mal eingefahren.
Das ist für den LKW komplett neu, ja. Also jetzt haben wir jetzt, glaube ich, knapp 20.000 noch draufgefahren, aber das ist immer noch nicht eingefahren.
Ja. Jetzt stand er im Juli bei euch auf dem Hof und ihr standet vor der, oder insbesondere Saskia, hast du gesagt, stand vor der Herausforderung, alles, was umziehen soll, muss irgendwie ins Auto.
Ja.
Wie geht man denn sowas an? Also wahrscheinlich habt ihr Stauraum ohne Ende, stelle ich mir vor, weil das Ding, also das Thema Gewicht ist bei euch wahrscheinlich keins, nehme ich mal an.
Also der Wagen darf 17 Tonnen wiegen und wir haben ihn jetzt mal gewogen mit allen Tanks voll und allem drauf, dann wiegt er 16 Tonnen, also immer noch eine tolle Last.
Was habt ihr gesagt, das ist etwas, auf das können wir auf gar keinen Fall verzichten, das muss jetzt irgendwie in dieses Auto rein? Was waren so die Essentials, die man auf eine lebenslange Weltreise mitnimmt?
Erstmal andersrum gesagt, das meiste nicht. Also es ist wirklich krass. Wir haben ja vorhin ein recht großes Haus mit Keller gehabt und das ist so viel rausgegangen und weggekommen am Ende. Also jetzt aber die persönlichen Sachen hat man irgendwo eingelagert. Ja, die sind noch, auch bei der Familie nochmal auch danke an der Seite eingelagert. Aber was hat man wirklich mitnehmen müssen?
Den Hund.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich das.
Svens Technik muss natürlich mit, ist ja klar.
Genau. Ja. Ich arbeite ja auch noch.
Ne? Sonst wäre das ja gar nicht möglich.
Ja, eben. Ne?
Und die arbeiten und alles. Ne?
Ja, auch bei Klamotten, ne? Da bist du auch dreimal durchgegangen. Was brauchst du wirklich? Ne?
Ja, das war lustig. Oh. Ja, wirklich. Erster Durchgang, ich sortiere alles mal aus, was eh nicht mehr so gut ist. Zweiter Durchgang, ich sortiere mal alles aus, was nicht perfekt ist. Und dritter Durchgang ist nur das, wo persönliche Erinnerungen bleiben, dranhänge bleibt. Also auch die Altkleidersammlung war ein guter Kunde von uns.
Ja, ist alles schwere Entscheidung, ne? Wenn man sich da mal so reinversetzt in die Lage. Wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank mir so angucke und ich soll jetzt aussortieren auf einen Koffer oder zwei.
Ja, wir haben auch trotzdem noch Platz hier drin. Also wir haben noch festgestellt, wir haben noch leere Schränke.
Also in der Bank verbaut, nicht gewusst, machst die Bank auf, da ist noch was im Klassenfach übrig. Oh, das gibt's auch noch. Naja, fürs nächste Mal.
Aber noch haben wir halt irgendwie nichts vermisst an Klamotten. Also das ist alles da.
Alles andere, ich sag mal so Haushaltsgeschichten, ihr hattet ja eine Camping-Ausrüstung. Ja,
wir haben Campinggeschirr, wir haben ganz normales Geschirr.
Achso. Also
wir hatten Campinggeschirr, aber wir haben gesagt, das Auto ist groß genug, ja, das wird alles gefedert hier drin mit so Zwischenmatten und so und haben ganz normales Geschirr, ganz normale Tassen, wobei, da haben wir schon ein paar verloren von den Tassen. Die Henkel frischen immer ab, wenn es zu geländig wird.
Ja. Marco erzählt ja immer gerne, wie viel Melaningeschirr er üblicherweise so verliert.
Oh. Wenn mir die Schränke mal aufgehen, das ist bei den beiden wahrscheinlich nicht so. Ne?
Genau, die Schränke sind so, also dieser Expeditionsmobilbau und der Yachtbau, die haben auch so einige Dinge gemeinsam von der Technik, die da drin steckt. Also zum Beispiel die ganze Elektrik ist so Master Vault, Das ist so das Ding, das bei den Yachten auch überall eingebaut wird. Und auch diese Verschlüsse von den Türen sind das, was auch einen Sturm, so Kompressionsverschlüsse, die du halt drehst und dann wirklich mit Druck zugehen. Also wenn wir sie nicht vergessen zu verschließen, geht hier nichts von alleine auf.
Aber das passiert natürlich auch, dass man mal vergisst, was wirklich zuzuriegeln und dann während der Fahrt und dann kommt man rein und verdammt. Aber es ist noch nichts kaputt gegangen, Gott sei Dank. Ja. Aber dass meine Schublade dann offen steht, naja, aber das passiert halt, ne?
Dann lass mal über die technische Ausstattung sprechen. Ihr habt ja Technik schon kurz erwähnt. Also Sven arbeitet remote von wo auch immer mit irgendeinem Set an Devices und wie ist das Auto weiterhin ausgestattet? Was gibt's da? Was habt ihr alles mit? Was könnt ihr alles?
Gut, dann fange ich mal mit dem Auto selbst an und dann gehen wir mal zur Kabine. Das Auto ist, wie wir schon gesagt haben, ein LKW. Für die LKW-Nerds unter uns ist ein MAN TGS 18.540. Für die Nicht-LKW-Nerds heißt das, ist der große LKW, den man so ans Vorbeifahren sieht, wirklich der große, große. Das S in TGS steht für schwer. Ja, das sind also die Baustellenfahrzeuge mit dem extra starken Rahmen, ja, weil der halt das Gelände aushalten soll. Die 18 steht für das maximale Gewicht, das er haben darf, also 18 Tonnen, auch wenn nur 17 Tonnen eingetragen sind. Und die 540 steht für die PS. Dabei ist dann noch alles, was man so an Technik haben kann fürs Offroad-Fahren. Also wir stehen auf echt großen Reifen. Jetzt muss ich gerade überlegen, 3,95 auf 20 Vollzügen, irgendwie sowas. Also mein Neffe stand neulich mal daneben, der war kleiner. Ja. Und dann halt Allradantrieb, Differentialsperren, alles, was du so haben kannst, ist da im Fahrwerk verbaut. Das war so der erste Punkt, als wir den Gebrauch gesehen haben, weil es war immer so, es gibt noch neben TGS auch noch TGM und TGL, also leicht, mittelschwer. Ja. Und die meisten fahren auf M, aber dann war immer die Schwierigkeit 2 oder 3 Achsen. Und auf 2 Achsen bist du wendiger, aber du kannst nicht so viel auf die Hinterachse packen. Und da hängen wir uns ja die Motorräder drauf. Mhm. Aber der TGS für schwer schafft auf der Hinterachse alleine 10 Tonnen und wir haben es nachgewogen, bei 9,8 Tonnen. Also das fast dann wie Faust aufs Auge vom Gewicht her. Genau, das ist das Fahrgestell. Also TGS wäre immer ein Traum gewesen, aber wir hatten mit denen eigentlich, hätten wir nicht gedacht, dass wir den kriegen. Es war halt, wie gesagt, wir standen vor dem Wagen gebraucht und gesagt, ey, Moment, das ist ja genau das, was wir haben. Weil die Hebebühne war schon dran für die Motorräder. Die war auch schon dran. Die allein kosten eine gute fünfstellige Summe normalerweise, wenn du sie kaufen würdest. Sagt, naja, okay, dann müssen wir den so nehmen. Genau, dann gehen wir mal zur Kabine. Also erstens, vom Fahrerhaus gibt es einen Durchstieg zur Kabine. Also wir können auch durchkrabbeln. Gehen ist nicht, aber durchkrabbeln geht schon. Was heißt, man kann mal unterwegs irgendwie aufs Klo gehen. Oder, was man immer so scherzhaft sagt, wenn draußen die Löwen sind, kann man von der Kabine in die Fahrerhaus gehen und wegfahren. Wobei ich jetzt schon Leute gehört habe, die das wirklich so gegangen ist. Also es ist nicht ganz nur ein Scherz. Und hier hinten drauf ist eine 6 Meter lange Kabine. 2,50 Meter breit. Also alles, was so aus Maximum geht. Das ganze Auto ist damit 4 Meter hoch. Maximum, was erlaubt ist. Und die kommt vom Hersteller namens Krug. Das ist eine ukrainisch-österreichische Firma, die da unserer Meinung nach eigentlich die schönsten Kabinen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis baut. Also wir haben uns ja, wie gesagt, jahrelang angeschaut. Das sind auch die, bei denen wir bei diesen Offroad-Events waren. Die haben einen super Service. Ja. Wie gesagt, gehen ja auch mal Dinge schief. Aber bei denen weiß man, bisher hat es immer geklappt. Wenn irgendwas ist, kannst du die per WhatsApp anschreiben und kriegst du Hilfe.
Das ist ja gut. Wenn der Service passt, ist auch wichtig bei so einen Sachen, ne? Dass man da irgendwie einen Hitter einsteht.
Mittlerweile stehen sogar noch mehr dahinter. Also es gibt ja von diesen Kabinen 250 Stück oder sowas mittlerweile. Also die sind schon ein paar Jahre am Markt. Dass man auch eine interne WhatsApp-Gruppe von den Eigentümern hat, die dann auch sagen, hey, ich habe das Problem und der andere Eigentümer, ja, habe ich auch, aber ich habe es so gelöst. Also das gibt's wirklich.
Also so ein Netzwerk baut man dann auf quasi da. Ja,
genau. Cool. Oder der eine fragt halt, hey, ich will gerade nach Amerika verschiffen. Der nächste fragt, hey, du hier, mein Filter muss gewechselt werden, was auch immer hinten dran. Also Kabine ist dann 6 Meter, das ist gar nicht so groß. Ja, ich weiß noch, wie wir Groß Glockner den Marco getroffen haben und er ist mal drin gewesen. Er hat so, sogar sowas Kleines.
Aber ja, es ist ja, wie du eben schon sagtest, 2,50 breit, Außenmaße 6 Meter lang. Wie groß war dein Wohnwagen damals? Der war auch 2,50 breit und 6 Meter lang, oder?
Genau.
Vonsofern denkt man ja, wenn so ein riesen LKW vor ihm steht, weil das Ding ist echt, als ihr da auf den Platz gefahren kam, das Ding sah ja echt schon mächtig aus. Wie du schon sagtest, passt irgendwie gar nicht auf so einen normalen Campingplatz, aber ist halt ein Hingucker, ne? Und was ich bei eurem Ding auch richtig geil finde, ist ja diese Bemalung an den Seiten, weil das macht ihn nochmal so ganz besonders, finde ich irgendwie.
Ja.
Da können wir nochmal ein Bild irgendwo reinstellen. Oder sieht man auch bei euch auf dem Blog, ne?
Da könnt gerne auch, wie wir genug Bilder haben. Ich habe genug davon. Ja, genau. Die Bemalung ist auch so ein Ding, dass uns jeder fragt, wo wir das gemacht haben. Und auch da können wir sagen, war der Voreigentümer. Also wir haben den wirklich gekauft und der war nah und perfekt. Das once in a lifetime.
Verliebt auf den ersten Blick.
Ja, also wir hatten ja auch ganz klar vorher gesagt, als wir hingefahren sind, wir gehen auf keinen Fall und nehmen den ersten.
Ja gut. Das ist wie wenn Leute losfahren, einen Hund, nur mal einen Hund angucken. Wir gucken erstmal nur. Habe ich noch keinen gehört, der gesagt hat, der gefiel uns nicht. Also.
Ja, ist gefährlich.
Oder?
Hunde werden angucken geht nie, oder? Dass einer mitkommt.
Ja, eben. Ja, genau. Wir sagen auch, wir fahren ja erstmal nur gucken. Ja, ihr fahrt erstmal nur gucken.
Genau.
Ja, ich habe mich ja gerade erstmal auch verliebt in mein Bier, was hier vor mir steht. Das muss ich erstmal aufmachen.
Macht's jetzt plopp?
Ah. Ja, ich habe noch ein Fläschchen hier. Kein Astra, ein Brinkhoffs habe ich heute. Unbezahlte Werbung.
Genau, zur Kabine. Genau, was steckt hier drin? Also erstmal so vom Aufbau her, wir haben im vorderen Bereich, also in der Fahrerhaus, kommt dann erstmal so die Nasszelle. Also wir haben ein komplettes Bad drin, also mit WC und allem. Eine der wichtigen Fragen, die uns auch immer umtrieben haben in der Vorbereitung, ist, was für eine Art von Klo? Ja, das ist eine super wichtige Frage. Jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, wie wichtig diese Frage sein kann und wie viele richtige Antworten es gibt. Ja, trocken drin, Einschweißtoiletten, Zerhackertoiletten und sowas. Und jeder sagt dir, das ist das einzig Wahre, wenn du unterwegs bist. Und ganz ehrlich, ich hatte noch keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ich habe mir alles angeschaut und war immer drin. Auch hier der Vorteil, gebraucht kaufen war halt schon drin. Es ist also jetzt eine sogenannte Trockentrenntoilette drin. Also das bedeutet...
Was ist denn eine Einschweißtoilette, wenn ich mal stören darf? Wird das in Beutel eingeschweißt, so vakuumiert und eingeschweißt in Tüten oder was?
Exakt.
Ja,
okay.
Genau so wie Hundebeutel, wenn du mit dem Hund rausgehst, nur automatisiert, dass es verschweißt wird. Dann hast du Sache so ein Eimer mit lauter Tüten drin.
Ne, das Pipi und das große Geschäft ist getrennt und das große kommt dann halt in so eine Tüte und wird dann gleich eingeschweißt, vakuumiert und geht in den normalen Hausmüll.
Okay.
Das Pipi geht halt ganz normal.
Haben wir noch nicht gehört. Ja. Hoffentlich keine durchsichtige Folie. Naja.
Ich habe es ein bisschen nur in schwarz gesehen.
Ja, ich meine, es sind schwarz. Ja. Gibt es wohl auch in verschiedene Größen, diese Tüten wohl, habe ich jetzt auch schon gelernt.
Genau, und wir haben den trockenen Trend, oder das heißt, also auch wir trennen das Feste vom Flüssigen. Das Flüssige kommt dann ganz normal in den Tank. Das Feste fällt dann in so eine Späne rein, die halt die letzte Flüssigkeit auch noch irgendwie rausziehen. Und
Kokosspäne. Kokos ist alles besser.
Kokosspäne, genau, mit Kokos ist alles besser.
Da war er wieder.
Ja. Insider, den wir später noch erklären werden. Ja. Genau, und tatsächlich, du riechst nichts. Also wenn überhaupt, riecht das wie so ein bisschen so viel wie Erde. Man muss einfach nur ein bisschen durchmischen. Und wir haben es mal probiert, also wir können mehrere Wochen so mit so einem Ding machen. Und wenn du es dann nicht mehr brauchst, ist das einfach nur, ja, es ist einfach Erde. Ja, also wenn hier in Europa kannst du es noch in eine Tüte schmeißen und in den Müll tun, aber außerhalb Europas kannst du es tatsächlich ohne irgendwelche Bedenken verbuddeln. Das ist ganz normal kompostierbares Kokosspäne und der Rest, was aus uns rausgekommen ist. Genau, dann schließt sich an der ganze typische Küchenblock. Also wir haben Herd und Ofen hier drin, Induktionsherd. Also genau, alles elektrisch, wir haben kein Gas hier drin mit Spüle, mit extra Wasserfilter. Damit man halt auch, wenn man das Wasser sonst wo hat, hier Trinkwasser rauskriegt. Also wir haben vor dem Einfüllen einen Trinkwasserfilter, aber dann nochmal am Wasserhahn nochmal einen Trinkwasserfilter, das wirklich auch was aus dem Tank ist, vielleicht schon 2-3 Tage länger drin ist, immer noch gut da rauskommen kann, weil ich kenne ja noch die Wohnwagenwassertankgrößen, die sind ein bisschen kleiner. Wir fahren hier mal leckere 600 Liter durch die Gegend. Die reichen eine Weile.
Ja, das ist ja, wir haben im Wohnwagen auch so einen 60 Liter Wassertank oder sowas. Und wie du schon sagst, so irgendwann trinken oder Kaffee kochen, damit macht man ja eh irgendwann nicht, weil das kannst du mal zum Händewaschen nehmen oder was weiß ich was, aber so zum Kochen und so holen wir immer frisches Wasser, weil das ist mir aus diesem Tank und diese ganzen alten Gummileitungen da und deswegen ist das schon ganz gut mit so einem Filter davor wahrscheinlich.
Ja, ja, und wir haben ja dann oft keine Möglichkeit, frisches Wasser irgendwo zu nehmen. Also das, was es da gibt, ist vielleicht auch nicht das frischeste Wasser. Also das müssen wir auf jeden Fall durchfiltern. Also bisher waren wir ja noch nicht im tiefsten nirgendwo. Wir haben schon immer noch irgendwann Wasser hin und uns irgendwo auffüllen können. Aber da hieß es auch immer so, in einem der Länder, wo wir jetzt waren, hieß es, das Wasser, das du da reinnimmst, davon kriegst du dann sofort Durchfall. Wir haben es komplett auf. Also wir trinken das Wasser hier auch. Wir machen damit alles und kein Problem bisher. Ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr. Ja, also. Und ich bin da eigentlich der Erste, der hier schreibt, wenn irgendwas wäre.
Wie viele Stunden dauert das denn, bis du so einen Wassertank auf dem Campingplatz aufgetankt hast? Das ist ja, ich sag für Freunde, die zum Wandern los wollen und Sven noch Wasser tankt. Ja,
kommt auf den Wasserdruck drauf an.
Also ich sag mal, eine halbe Stunde kann schon dauern.
War das so schnell? Ich stand mit gepacktem Rucksack, Schuhe an, Stock in der Hand, und Sven wollte nur noch
10 Minuten vor dem vereinbarten Termin.
Wahrscheinlich. Ja, Sven wollte nur noch kurz Wasser auffüllen. Ja, ja, und dann lief's und lief's und lief's.
Stimmt. Der war aber auch komplett leer. Haben wir alles ja gerade wieder durch. Normalerweise versuchen wir einen Tank leer und einen Tag zu laufen und dann den anderen wieder aufzufüllen. Aber da waren wir ja wirklich leer, leer. Das war ja unsere Ausprobierphase, weil wir dann ganz am Anfang, wo wir mal wissen wollten, wie lange kommen wir eigentlich mit zur Rande. Ja, das war unsere Erstbefüllung vom Losfahren noch. Wir waren ganz früh dabei, wo wir noch ganz viel lernen mussten, was wir jetzt nachträglich schon besser wissen. Genau, was haben wir noch? Wir haben eine komplette Dusche drin. Also wirklich eine eigene abgeschlossene Raum mit Dusche, der auch ein guter
Und eine richtige Dusche. Das ist wie eine richtige Dusche, die man zu Hause hat. So ist die auch da drin. Ne?
So richtig, genau. Mit einem abdehnbaren Griff und warmes und kaltes Wasser. Duschwanne unten drunter. Cool. So wie man sich das zu Hause auch... Ja. Ein bisschen weniger Wasserdruck haben wir definitiv. Du willst es ja auch nicht verschwenden. Aber wenn die Campingplätze mal kein scheiß warmes Wasser haben, dann nehmen wir lieber unsere Dusche. Ja, was haben wir noch? Genau, heizungstechnisch haben wir halt Dieselheizung hier drin. Die waren allerdings fast nicht braucht bisher. Weil die Kabine ist perfekt isoliert, die ist also dafür gebaut, isoliert zu sein. Wir haben heute morgens, keine Ahnung, 8 Grad draußen gehabt oder sowas, die Richtung. Wir haben nicht einmal die Heizung, ich sitze jetzt hier im T-Shirt, ja, weil es einfach, allein wenn wir drei hier drin sind, bei schlechtem Wetter sind wir ja nicht draußen, dann wird es hier drin schon so muckelig warm, dass wir die Heizung nicht brauchen. Wir haben sie aber schon 2-3 Mal ausprobiert an einigen Orten und es hat eine ganz normale Warmwasserheizung und Fußbodenheizung. Ja, die haben wir also hier was Luftauslöser oben am Bett und dann halt wirklich den Fußboden durchbeheizt. War auch schon kaputt, das können wir später noch erzählen. Das heißt, wir brauchen einen ganz normalen Heizungsmonteur, der ganz normale Haushaltsheizung macht, um das wieder heile zu kriegen.
Okay.
Genau, von da aus geht es dann weiter in den Wohnbereich. Also ich gehe gerade gedanklich von vorne nach hinten durch. An dem wir jetzt ja auch gerade sitzen. Wir haben also hier einen ausziehbaren Tisch, auf dem jetzt hier die ganze Technik vor uns auch rumsteht. Auf der anderen Seite ist dann noch ein eingebauter Fernseher, den ich halt auch als zweiten Bildschirm für die Arbeit nehmen kann. Und hier kann man auch noch ein Doppelbett draus machen. Hab ganz vergessen, in der Kabine vorne. Der
Bildschirm fährt irgendwie so automatisch aus der Fensterbank hoch.
Genau. Ja, einfach HDMI-Kabel reinstecken und dann hat man da einen extra Fernseher drin stecken.
Ja, ja.
Aus der Sitzgruppe hier kannst du auch noch ein Bett machen, wenn du jemanden da hast. Aber auch im Fahrerhaus gibt es auch noch ein Bett. Also wir haben ein Fahrerhaus, also gerade wenn du so an Länder wie China denkst, wo du so einen Guide dabei haben musst, der immer dabei ist, dann könntest du sagen, okay, du fährst bei uns mit, aber du schläfst gefälligst auf der anderen Seite der Kabinenwand. Dann schließt du die Tür dazwischen ab, dann kann er da pennen. Dann kommt so das Ding, das haben wir, glaube ich, Marco auch gefragt, was ist hinter der Tür da? Also unter dem Bett ist eine Tür, die geht an sich zum großen Kofferraum, aber hinter der Tür steckt ein wichtiges Gerät, nämlich die Waschmaschine. Ja, braucht man auch. Funktioniert.
Wisst ihr jetzt, wie sie funktioniert?
Wir wissen jetzt,
wie sie funktioniert. Habt ihr eine Einweisung bekommen?
Wir haben eine Einweisung bekommen, ja. Das war ja genau die Woche nach dir.
Stimmt.
Ja, genau. Dann kommt so, wie man es schon kennt, so ein hochgelegtes Bett, das dann über den Kofferraum letztendlich drüber ist. Auch das haben wir mittlerweile, das war bei dir groß und noch nicht, die Klimaanlage hängt dann da oben, große Dachluke, wo man Sternenhimmel sehen kann, wenn es gerade mal nicht regnet. Und unten drunter hat einen riesigen Laderaum. Da sind halt, da ist einfach alles. Da ist Werkzeug irgendwo drin, da sind Papiere drin, da sind die Rampen für die Motorräder drin, Stühle, Tische natürlich. Also es ist ein Riesending. Wir haben es gut vollgekriegt schon. Also es ist voll, aber es ist noch nicht übervoll. Und außen dran hängen auch noch weitere Außenboxen, wo man halt dann, wir haben draußen noch einen Tiefkühler. So, genau, ganz normaler Haushaltskühlschrank von der Größe her. Ist ja auch noch drin, draußen noch ein Tiefkühler. Wir haben draußen diverse Kisten, wo wir halt Stauzeug reinmachen, die gesamte Werkzeugsammlung, weil die brauchst du auch. Ne? Im Vergleich zu normalen Camping, wo du halt, wenn du es kaputt gehst, zur Werkstatt fährst, mach das mal irgendwo in der Wüste. Da brauchst du irgendwie alles Mögliche, um mal selbst ein Rad zu wechseln, was wir auch schon gemacht haben. Oder, keine Ahnung, um irgendwas nachzustellen, eine Kabine zu kippen. All das haben wir mal schon durchgespielt. Das ist außen. Und Marco, was habe ich außen vergessen? Fällt dir noch was Wichtiges ein, was da sein könnte?
Die Außenküche natürlich.
Ich wusste es, dass du die gemerkt hast. Auch die war so in der Zeit, wo wir überlegt haben, neu kaufen oder gebraucht, war so ein Punkt, wie der Außentisch, an dem wir jetzt hier sitzen, echt schick, aber boah, ganz schön teuer. Ja? Aber gebraucht kaufen heißt, jemand anderes hat das Geld bezahlt und du kannst es dann nutzen. Das heißt, wie die sich nicht vorstellen können, du machst so eine Außenkaste auf, du ziehst dann auf einer Schiene eine Küche raus, da ist ein Induktionsherd dabei, da ist ein Grill dabei, da ist eine Spüle dabei und kannst dann draußen schön grillen. Und wenn du fertig bist, klappst du wieder ein, fährst wieder rein und kannst weiterfahren. Das ist, wenn das Wetter schön ist, einfach, das ist Camping. Das ist für mich wirklich Camping. Draußen sitzen, schön was brutzeln und dann da was essen, ja.
Dann habt ihr noch dieses Sonnensegel zum Einziehen, wenn man ein bisschen Schatten hat, ne?
Genau, das war bisher einmal dran, und zwar, als du es gesehen hast.
Okay. Ich habe dir was erlebt da, die eine Woche, wa? Oder das war noch nicht mehr ganze Woche.
Ja, das war alles noch die Experimentierphase. Was haben wir denn alles mal durchprobieren?
Wie ist das mit Strom? Du sagtest, ihr habt jetzt kein Gas, also ihr habt nur Strom.
Genau.
Das heißt, ihr habt sicherlich irgendwo Solarzellen, denke ich mal, irgendwo am Auto.
Genau, wir haben 4 Solarzellen auf dem Dach, die zusammen 1400 Watt ergeben und einen Akkublock hier drin mit 900 Amperestunden bei 24 Volt. Die Leute können sich selbst ausrechnen, was da rauskommt. Es ist ziemlich großer Akku, also wir kommen ohne Sonnenschein, ohne alles ungefähr 3 Tage mit dem Strom aus. Hm. Wenn Sonnenschein da ist, dann kommen wir komplett durch. Und wenn Sonnenschein nur temporär da ist oder es nicht so toll ist, wird der Akku aber auch noch geladen, während man fährt. Es gibt einen Anschluss an eine extra zweite Lichtmaschine, die im Motor verbaut ist, die dann den Akku auch während der Fahrt lädt. Also man hat eigentlich 3 Möglichkeiten, den Akku zu laden. Die Sonne, den Dieselmotor oder halt ganz normal am Campingplatz die Steckdosen.
Ja, was habt ihr noch Schönes da? Jetzt haben wir...
Irgendwie musst du ja arbeiten.
Das Starlink.
Genau, Internet fehlt uns noch.
Genau, ihr hört uns. Ja, das funktioniert schon mal gut. Wir haben also aufs Dach geklebt mittlerweile eine Starlink. Das heißt, da gibt es einen Reisetarif. Damit kannst du, ja, noch nicht weltweit, aber schon sehr weit. Wir waren ja auch schon ein bisschen in Afrika. Hast du Internet und ich konnte es ja kaum selbst glauben. Das Ding funktioniert auch durchgehend während der Fahrt und ich habe immer noch schnelleres Internet, als ich es jemals zu Hause bei meiner Telekom-Anschluss irgendwo hatte. Ich arbeite seit 6 Monaten ja nur noch remote von hier. Wenn jemand Schwierigkeiten in einem Zoom-Meeting oder sowas hat, dann bin es immer nicht ich. Also die Leitung ist einfach stabil während der Fahrt. Ich habe manchmal, wenn ich sage, ich habe nur so interne Meetings, ja, wo ich mit dem Kunden rede, dann fährt Saske halt. Und ich arbeite halt währenddessen auf dem Beifahrersitz und habe die Kamera an und alles, was dazugehört. Und dann können wir da arbeiten. Also das kostet tatsächlich ein paar Euro im Monat, aber gar nicht so viel, wie man meinen würde. Man muss halt damit leben, wem diese Firma gehört. Aber technisch gesehen ist es, ich würde sagen, perfekt. Ja, also ich hätte es nicht geglaubt, dass es so stabil sein würde. Das Einzige, was halt nicht geht, wenn wir irgendwo uns hinstellen, die eine Sache, die ich achten muss, wir müssen freie Sicht zum Himmel haben. Ja, für Solarzellen wäre es nicht so wichtig, weil wir können ja meistens anderen Strom irgendwo herkriegen, aber das Starlink muss halt den Himmel sehen. Also unter Bäume geht nicht und durch Tunnel durchfahren ist auch immer mal kurz Pause. Ja, aber es ist lustig, weil wir so Campingplätze hier, gerade im Süden, wo wir jetzt noch schön sind, die bewerben ja immer ganz tolle, schattige Plätze mit unter Bäumen. Da sagen wir, gibt es denn irgendwelche, die nicht schattig sind? Die würden gerne woanders stehen.
Ja. Gab es denn da schon so Konflikte zwischen Arbeitspflichten und Reiselust so ein bisschen? Dass man irgendwie man ist im Urlaub und muss nebenbei arbeiten irgendwie? Das ist ja auch so eine Umstellung, oder? Oder man ist zumindest gefühlt im Urlaub. Es ist ja nicht kein Urlaub, es ist ja nicht euer Alltag. Das ist ja.
Ja, das ist eine ganz komische Geschichte.
Alltag ist Urlaub.
Also ich kann ja mal die Arbeitszeit und Saskia kann mal die Urlaubseite dann mehr nehmen. Also arbeitsmäßig, ich arbeite halt ganz normal 5 Tage die Woche. Und das heißt, ich sehe dann halt immer andere Umgebungen. Wenn es irgendwo geht, das Wetter ist zuletzt, versuche ich es draußen zu machen. Geht halt nicht, wenn ich einen zweiten Bildschirm brauche, dann muss ich wieder reinwandern. Ich reise ja auch gelegentlich für meine Jobs. Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie in die Nähe eines Flughafens kommen. Ja, ist ja eigentlich fast egal, welcher Job, sondern man kann so ein bisschen innereuropäisch bisher zu Terminen kommen. Aber es war schon immer so, dass meine Arbeit, ich war schon im Homeoffice lange vor Corona, 15 Jahre mindestens bin ich im Homeoffice gewesen. Also der Teil war ja keine Umstellung. Ja, und jetzt ist halt so, dass ich halt faktisch die Arbeitstage tagsüber halt arbeite. Meine Mittagspause nehme ich halt entweder, um so ein bisschen die Umgebung zu erkunden, ein bisschen zu laufen oder manchmal zum Fahren. Wenn wir wirklich gerade in der Bewegungsphase sind, dann sage ich, okay, jetzt fahren wir halt mal ein Weilchen. Und wenn wir stehen, ja, und dann können wir jetzt zu Saske. Saske hat die Möglichkeit, sich hier immer alles anzuschauen und kann mir dann erzählen, was toll ist und zeigt es mir dann am Wochenende.
Ja, so mache ich das. Ich schnappe mir dann den Hund und ich erkunde die Gegend. Dann zeige ich ihm die Fotos. Guck mal, das und das. Gibt's hier alles. Ja. Sonst ist natürlich schön, ne, zu Hause das Riesenhaus, ne, putzen, 2 Stunden oder sowas. Jetzt hier eine Viertelstunde, das Ding ist sauber. Ne? Also das ist für mich natürlich... Natürlich genial, ne? Also ja, vom Zeitaufwand ist das jetzt natürlich.
Das ja. Haben wir auch schon mal.
Ja. Ja, wie gesagt, ich gucke mich halt immer.
Oh, das ist beim Wohnwagen ja auch. Man sagt immer, wir müssen immer wieder den Wohnwagen sauber machen und dann ratzfatz bist du nicht durch damit, ne?
Ja, das geht ja, dann so schnell.
Wir müssen immer saugen und.
Ja, genau, ja. Ja. Oder mit Motorrad mal die Gegend erkunden, ja, das ist halt auch, ja.
Also man ist jetzt schon ein gutes halbes Jahr unterwegs. Man muss sich jetzt schon selbst manchmal erinnern, dass wir hier einen Alltag haben, der für andere Menschen ein Wahnsinnsalltag ist. Also ist jetzt irgendwie an der Küste hier, an der portugiesischen Steilküste langgelaufen, da muss man sich mal vorstellen, hey, wir gehen hier gerade in einer ganz normalen Arbeitswoche am Meer spazieren, während in Deutschland die Leute bei minus 17 Grad gerade erfrieren.
Ja gut, am Meer arbeite ich auch, so ist das nicht. Ist zwar nur die Ostsee, aber...
Und du siehst sie nicht?
Ich sehe sie nicht, nee, das stimmt. Und ich kann auch nicht spazieren. Eine Mittagspause vielleicht ganz kurz, aber... Ja, nee, das ist schon cool. Das kann man schon gut haben.
Ja, also diese Mixtur von Arbeit, keine Frage. Jeder würde gerne weniger arbeiten und mehr rumlaufen, aber wir müssen es ja auch realistisch sehen. Wir müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, wir sind ja eben nicht der Millionär, der die mal ursprünglich gekauft hat, der sich danach eine Yacht kauft, sondern eine ganz normale Angestellte. Oder ich bin ein ganz normaler Angestellter. Das heißt, das Geld muss schon irgendwie noch fließen. Also heißt es weiter arbeiten. Ich meine, die Arbeit macht ja auch Spaß. Aber manchmal ist es schon, wenn man so draußen so die 20 Grad sieht, den Sonnenschein und dann da hinten ist irgendwie die Straße, dann sagt man, ach, schade, dass ich jetzt noch einen Termin habe, der bis 17 Uhr geht.
Und für den Arbeitgeber ist das völlig okay, so wie dass du so unterwegs bist. Da hat er ja keine Nachteile durch, oder?
Der hat keine wirklichen Nachteile, aber ich habe ja mit meinem Chef neulich mal drüber telefoniert. Die haben auch gemeint, also sie haben eine Ausnahme gemacht, ja, weil ich schon so lange dabei bin und so gut in der Firma etabliert bin, sie würden das nicht jedem gestatten. Das hat er dann nochmal klar herausgestellt. Er hat einfach Angst, dass jetzt alles das mir nachmachen würden. Und dann würde er ja Kontrolle fehlen. Okay. So, ja. Kann ich auch verstehen. Aber da muss man auch klar sagen, ich habe meiner Firma schon vor 5 Jahren gesagt, dass ich das vorhabe. Aber die haben es ja genauso wenig ernst genommen wie jeder andere. Ja. Bis ich halt den LKW-Führerschein gemacht hatte, wurde ihnen auch langsam klar, vielleicht meint das ernst.
Ja.
Wie sonst, also Kundentermine. Ist jetzt ein Running Gag geworden. Ich bin ja Techniker, der mit einem Vertriebler zusammenarbeitet. Der Vertriebler fragt in jedem Meeting am Anfang erstmal, hey, wo bist du eigentlich?
So wie früher, als Handys gerade neu waren. Da war das auch hier der erste Satz im Gespräch. Wo bist du gerade? Ja. Genau, und jetzt, was war denn seitdem eure Route? Also du hast ja eben schon mal im Nebensatz erwähnt, in den 6 Monaten, die ihr jetzt unterwegs seid, habt ihr 20.000 Kilometer gemacht. Das ist relativ ordentlich. Habt ihr auch mal gestanden irgendwo?
Ja, ist natürlich immer so ein bisschen, wir hatten so ein paar feste Daten, die wir immer so als Punkte haben, wo wir sein wollen, ja, oder müssen, aus irgendwelchen Gründen. Und darum stritten wir letztendlich unsere Tour. Ich würde mal anfangen. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt mit dem ganzen Zeugs an. Wir haben gerade unseren LKW-Führerschein gemacht. Wir kennen das Auto nicht. Es ist ein gebrauchtes Auto. Wir müssen erstmal so ein bisschen in der Umgebung bleiben und uns erstmal einschwingen auf die ganze Geschichte. Das heißt, wir sind von Berlin, wo wir ja verkauft haben, erstmal so als allererste Tour so einmal quer durch Deutschland. Also von oben rechts, ja, Berlin nach unten links ins Allgäu. Und das hat sich bei mir auch so eingebrannt. Der erste Zwischenstopp war so bei Hof. Da kurz hinter diesem Brückenrestaurant, das jeder kennt, sind wir abgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr die App Park for Night kennt.
Ja, kenne ich.
Ja, also ist unser bester Freund, diese App. Und da gab es halt einen Stellplatz in einem kleinen Dorf. Ich sag mal so, wir waren ja noch Frischlinge im LKW. Da hatte ich mir auch echt Bedenken, da hinzukommen in diesem kleinen Dorf. Aber wir standen da so ruhig. Es kam sofort Spaziergänger vorbei, haben sofort offen gefragt, toll, was macht ihr da? Also sofort der erste Tag war so perfektes Ort, ruhig am Wasser gelegen, freigestanden. Ja. Und dann erstmal nach ins Allgäu, nochmal die Tochter besucht und dann hatten wir tatsächlich Österreich auf dem Plan. Also total Weltreise nach Österreich. Was kann man denn Größeres machen? Einfacher Grund ist, ich habe ja gesagt, die Firma ist aus Österreich. Das heißt, der ganze Service passt in Österreich und es gab natürlich noch ein paar kleine Dinge, die man anpassen musste, ein paar Dinge, die man erklärt kriegen muss. Marco hat es ja schon erwähnt. Wir haben die Waschmaschine nicht zum Laufen bekommen. Nein, nicht richtig, wir haben die Tür nicht aufbekommen, oder? Eins von beiden. Ja. Also, klappte irgendwie nicht. Wir haben einen Schalter gehabt, der ist ja vorne mit, der heißt Washing Pump. Ja. Ah, das ist die Pumpe für die Waschmaschine, habe ich angemacht. Also ich weiß mittlerweile, dass was anderes macht. Der hat dann unser Abwasser durch die Gegend gepumpt und das kam dann nicht wieder raus, aber es hat sich dann, da hatte ich Druck in der Leitung aufgebaut, wo es nicht hätte sein sollen. Und so eine Kleinigkeit, ja. Und da, wir hatten keine Klimaanlage drin. Und wir haben ja gesagt, wir fahren ja in die Wüste, eine Klimaanlage im Netz. Tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, so richtig gebraucht haben wir sie noch nicht. Die haben sie vor allem für einen Hund, ja. Der Hund ist ja schon.
Ist die Kabine auch gegen Hitze denn auch gut
isoliert,
logischerweise?
Geht in beide Richtungen.
Die Kälte gut isoliert, ist auch gegen Wärme, ja.
Also wir haben jetzt eine Klimaanlage drin, die ist auch nicht super stark, aber wir haben gesagt, also unser Hund ist jetzt 15, wird bald 16 hier. Das heißt, naja, wenn es dann wirklich heiß wird, also Hitze ist natürlich nicht mehr ihr Ding, dann lassen wir halt die Klimaanlage laufen. Die kriegt gerade den Schlafbereich, den kriegst du noch ganz gut kühl. Und wir lassen sie halt auch gerne einfach während der Fahrt laufen. Das heißt, wenn du ankommst, ist die Kabine schon vorgekühlt. Ja, und du hast eh den Strom die ganze Zeit gehabt dafür und dann kannst du dich da. Und generell, da wo es warm ist, scheint auch die Sonne. Wo die Sonne scheint, haben wir eh genug Solar vom Dach gucken.
Also momentan seid ihr in Europa mehr oder weniger unterwegs, bis auf diese eine Expedition, die ihr schon gemacht habt da. Mhm. Und das macht ihr eigentlich wegen dem Hund, ne? Also,
genau.
Habt ihr uns das zumindest erzählt. Ich denke, das ist auch so.
Genau, also generell, wie gesagt, der Hund ist ja eine sehr süße Seniorin, die weiß das Gott sei Dank nicht. Ja, die ist auch noch echt fit für ihr Alter. Aber ihr wollt da.
Die ist noch fit, definitiv.
Ja.
Kleine Bergziege.
Stimmt, die ist ja mit dir den Großglockner hochgewandert, ne? Die hat geguckt, ja, wo du bleibst.
Ja. Genau.
Aber generell so, aber eine gute medizinische Versorgung für einen Hund ist uns da auf jeden Fall erstmal wichtig. Deswegen haben wir gesagt, wir machen erstmal Europa kennenlernen. Also auch dieses Jahr werden wir erstmal nach Norwegen, Skandinavien hochfahren. Ich meine, das kennt ihr jetzt ja auch schon besser. Ihr wisst ja, dass wir das lieben. Ja, genau. Und dann sind wir halt Österreich, was sagen, das erste gesetzte Ziel, weil die Firma in Österreich ist. Ja, kleine Reparaturen, kleine
Einweisungen. Hallo, hallo, hallo. Uns habt ihr nur erzählt, ihr seid nur wegen uns gekommen. Und jetzt sowas hier, Kollege.
Eieiei, verdammt.
Ich erinnere mich nicht, was gesagt
so. Ja. Jetzt hast du dich verraten. Ja. Das ist ja diese extra über Österreich gefahren, weil wir da Urlaub machen. Und jetzt waren wir nur so ein Nebenprodukt da irgendwie. Kann ja wohl nicht wahr sein.
Ihr wart ja eh nur ein Nebenprodukt. Ich meine, wir sind ja eigentlich nach Elmau gefahren. Zum Bergdoktor.
Stimmt, ja? Stimmt. Und das gute Wetter hat euch zu uns gelockt.
Richtig. Genau, da haben wir ja schön auf dem, oben am Hang, also wirklich weit oben, außerhalb der Stadt, auf dem Bauernhof gestanden, auf deren Reitplatz, ja. Eigentlich komplett allein. Ja, also wirklich, normalerweise Elmau ist ja mit dem Campen total schwierig und teuer und alles, da stand es halt da oben. Gab sogar Strom, wenn ich mich erinnere. Ja, das gab es sogar auch da. Wir brauchten ja kein Wasser, kein Abwasser, das haben wir ja Gott sei Dank genug, das hätte es nämlich nicht gegeben, so richtig. Ja, und dann gab es auch genug Wasser, das vom Himmel runterkam. Ja, dann ist halt der Marco zum Großglockner gefahren, hat immer Fotos geschickt vom blauen Himmel. Und ich habe Fotos zurückgeschickt oder Videos zurückgeschickt, wie wir da gerade stehen und wie der Ententeich neben uns gerade überläuft und die Straße runterläuft und sowas. Und dann haben wir gesagt, naja, wir sind ja flexibel. Ja. Wir haben jetzt auch das alles, was vom Bergdorf gehört, abgearbeitet. Ich meine, ich gucke es selber nicht, aber was haben wir gesehen? Wir haben das Rathaus gesehen.
Den Marktplatz,
ja. Also so die Sehenswürdigkeiten, so, was man so sehen muss vom Bergdorf, da haben wir uns angeguckt, ja. Ja. Was man so aus der Serie hat, kennt du die Schauplätze. Ja.
So eine sehr schöne Kulisse da mit dem wilden Kaiser und sowas da, ne? Das ist schon.
Ja, cool. Für Instagram gibt es nur die schönen Wetterfotos. Ja. Ja, also der Moment, wo es mal einen halben Tag schön war, habe ich alle Drohnenaufnahmen und alle Fotos sind eigentlich mehr oder weniger von diesem halben Tag.
Da, wo es zu bewölkt ist, macht die KI das blau, ne?
Nee, so weit gehe ich noch nicht. Dass manchmal Menschen aus Fotos verschwinden, das kann schon mal passieren. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, dann fahren wir doch einfach mal zum Marco, ja. Dabei dann gleich mehrere Kenntnisse. Also erstens mal, wir sind ja ein LKW. Wir mussten
das war ja auch nicht weit, Luftlinie.
Ja. Also erste Erkenntnis war ja von vorher, du musst ja mit dem LKW Maut natürlich bezahlen, mit dieser elektronischen Box. Also die haben wir auch hier drin. Ja. Und dann fährst du los und du siehst in den österreichischen Tälern ständig Schilder 7,5 Tonnen Maximalgewicht. Die wollen halt keinen LKW-Durchgangsverkehr in all ihren Tälern haben. Die wollen dich auf die Autobahn zwingen. Jo. Ich sag mal so, am Anfang hältst du dich noch dran. Und dann sind wir noch im großen Bogen gefahren und dann Richtung, wie hieß denn der Ort, wo du warst, Marco? Heiligenblut? War das Heiligenblut? Ja, ne?
Heiligenblut, ja.
Genau. Also ja. Heiligenblut eingegeben ins Navi, bei den ersten 7,5 Tonnen Schildern noch gesagt, okay, fahren wir anders weiter. Und dann irgendwann sagt, ist jetzt auch egal. Ja, die meinen ja nicht uns, die meinen ja die 40 Tonner.
Genau.
Und dann sah ich ja schon so langsam näher kommen und dann merkte ich ja schon, dass die Straße aber gezackt. Ziemlich zackig aussieht auf dem Navigationssystem und dann stellte ich fest, dass ich am Mauthäuschen vom Großglockner Hochalpenpass stand. Die übrigens nach...
Hast du durchgepasst?
Habe ich durchgepasst, die brechen aber die Maut nach Gewicht, das fand ich nicht so schön. Ja, und dann, das ist immer die Fahrschule des Lebens, ja, dann fährst du einmal da hoch und wieder runter. Das ist schon mal immer so die ersten Haken, was man so machen kann. Also wir immer nicht vergessen, wir sind Fahranfänger. Was LKWs betrifft, dann sagst du so langsam, was kann man eigentlich, was kann man lernen? Nach der Hochalpenstraße habe ich schon wieder das nächste Kreuz gemacht. Passstraße mit engen Kurven, das kriege ich hin.
Ja. Und das ging auch teilweise recht steil runter, da, ne? Da musst du auch gut bremsen mit deinem LKW.
Genau, also für die, die keinen LKW kennen, LKWs haben ja extra eine extra Motorbremse, Retarder genannt, die nur dafür da ist, dass eben die Bremsen nicht durchglühen. Das heißt, du benutzt gar nicht deine Bremsenscheiben, sondern du benutzt halt den Motor, der hat da eine eingebaute Funktion. Sonst würdest du wahrscheinlich alle 500 Meter auf der Strecke stehen bleiben müssen, weil die Bremsen gerade zum Kochen beginnen. Ja, und sie haben Marco nichts davon erzählt. Die haben ihm nur gesagt, der hat so schönes Wetter. Aber ich habe gehört, ihr habt schon irgendwo vermutet durch meine Nachfragen, wie das Wetter so ist. Und dann hat die Tanja...
Nee, du hast irgendwas anderes, hast du gesagt. Du hast irgendwas anderes gesagt. Ob das bei uns auf dem Campingplatz Waschmaschine gibt oder irgendwie sowas.
Ah, irgendwie, so habe ich nicht verraten.
Und da sagte Tanja, wieso interessiert ihn das, ob wir Waschmaschinen haben? Man fragt ja normal alles, aber nicht, ist da eine Waschmaschine bei euch? Und dann, ja, dann saßen wir irgendwann draußen da und dann mit mal, da ging ja so ein Berg runter zum Campingplatz. Und mal sagt Tanja, ob ich mich nicht verguckt habe, kam da eben so ein Camping-LKW, wie Sven und Saskia haben. Und dann war es aber auch schon wieder weg, weil wir den nur in diesem kleinen Fenster da gesehen haben. Und dann, ja, dann kam es so.
Ja, das muss ich ja mal, also. Wenn man diesen Campingplatz kennt, also ihr guckt da wirklich den Berg hoch. Also dass ihr uns zufällig den Moment gerade hochgeschaut habt, als wir da vorbeigefahren sind, Respekt.
Ja, das war schon Zufall. Ja.
Aber ich gebe ja zu, ihr fallen auf. Wenn man es sieht, dann erkennt man es eigentlich relativ schnell.
Ja, man hat ja das Stück, oder sieht das sind so 5 Sekunden, wo man euch gesehen hat oder so. Und da haben wir ja zufällig dann geguckt. Irgendwie. Und dann, als sie dann sagte, dreht ich mich um und da war es auch schon nicht mehr zu sehen. Also ja, war es wirklich Zufall.
Ja, und dann sind wir tatsächlich dann zu euch runtergefahren, nachdem wir, wie glaube ich jeder, den Campingplatz erstmal an der falschen Einfahrt, wo dran steht, hier keine Fahrerwurst ja, und hier ja, keine Erkennbar ja. runterfahren. Da sind wir Gott sei Dank nicht runtergefahren. Ich bin ja, wie gesagt, mittlerweile schon ganz gut im Ignorieren von Schildern, aber das sah mir zu eng aus. Wäre es, glaube ich.
Das Navi zeigte bei uns auch da runter. Und ja. Bin ich erstmal angehalten, ich sagte zu Tanja, ich sag, sei mal so gut, steig mal aus, guck mal da lang, kommen wir da wirklich lang? Und dann haben wir dann gesehen, so, nee, da fahren wir mit Wohnwagen definitiv nicht runter. Und war dann auch gut so.
Das wäre sportlich gewesen.
Und das ging euch ja genauso.
Genau. Und dann immer noch ins Tal runter. Wir müssen unseren Wagen ja irgendwo kriegen. Du musst wahrscheinlich auch ins Tal runterfahren mit dem Wohnwagen, wenn es ja auch nicht einfach so an jeder Ecke.
Ja.
Dann wieder hoch, dann den anderen Weg zu euch runter. Ausschilderung war ja eher begrenzt. Ja, und dann das war unser erster Campingplatzaufenthalt. Das erste Mal auf dem Campingplatz. Erstmal Wasser auffüllen, das erste Mal Waschmaschinen ausprobieren mit schwierigen Anleitungen. Ich erinnere mich, Saskia hat sie geknackt durch einfach Fragen, ne?
Ich habe eine gute Einweisung gekriegt. Ich habe es nicht falsch gemacht. Aber viele andere haben es falsch gemacht, habe ich schon gehört.
Also für alle, die heiligen
Blut, ja, ja.
Die Waschmaschine nutzen müssen, die Reihenfolge, wann man das Geld einwirft, wenn man den Startknopf drückt, ist sehr wichtig. Super wichtig, sonst ist das Geld weg.
Ja, einfach warten, bis da steht, bitte Münze einwerfen. Die geht vor an die Waschmaschine, man kann vor das Programm auswählen und irgendwann kommt auf dem Display, jetzt bitte Münze einwerfen. Und ich habe die natürlich gleich eingeworfen. Aber der gute Mann, das hatte ich ja, glaube ich, auch erzählt, ne? Der wusste das ja schon.
Ja, das wird wohl jedem.
Als ich beim Ankam, lachte er schon. Ja. Sagte, ja, da sind Sie nicht der Erste, das passiert wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Ja. Hier haben Sie eine neue Marke.
Man könnte
ja,
einen Zettel dranhängen.
Häng doch einfach einen Zettel dran. Münze erst bei Aufforderung einwerfen oder irgendwie sowas. Aber na, vielleicht hat er seinen Spaß daran, dass immer einer vorbeikommt.
Ja, der war ja auch sehr gesellig. Also der hat sich gefreut.
Ja, ja.
Ja, und was haben wir mitgebracht? Wir haben Spiele mitgebracht. Wir haben unsere schöne Spieleabende mit euch gemacht. Ja, wir haben jetzt auch,
ja.
Wie heißt das rote Spiel?
Tutto.
Tutto haben wir jetzt auch Tutto. Gekauft. Mhm. Ja. Fürs nächste Mal, wir sind bereit. Und wir haben das Wetter mitgebracht.
Enzel.
Ne?
Ja.
Ja.
Das fing dann auch an, ein bisschen zu regnen, ne?
Ja.
Oder? Wie war das?
Genau, es fing dann an zu regnen.
Ja, genau.
Wir hatten ein bisschen schönes Wetter. Wir waren ja zusammen auf dem Großglockner oben. Da war es ja ausnahmsweise immer schön. Es wurde ja immer schöner, als wir hochgegangen sind. Erinnerst du dich noch an den, der auf den Großglockner hochgegangen ist, an den Tag davor mit seiner Frau? Hast du die schon erzählt?
Ja, ja, das Theater auf dem Campingplatz.
Oh,
ja, ich glaube ja.
Also für die ich schon erzählt hatte, das letzte Mal, aber auf jeden Fall war da einer, der wollte da hoch und wir hatten Sturm und oben auf dem Spitze Schneesturm und der ist dann trotzdem, also der war kein Bergsteiger, der wollte einfach machen, so einer Truppe und dann ist er hoch und haben alle gedacht, hoffentlich kommt er lebend wieder runter.
Hat sich irgendwie mit seinen Jungs da verabredet gehabt und die hatten sich gegen so einen externen Bergsteiger dazu oder Bergführer dazu geholt. Waren ja auch den ganzen Tag Zeit beim Telefonieren da, wie sieht's aus, kommen wir morgen los? Und dann sagte man, ah, der Bergmann, da sagt, das ist kein Problem. Und ja, und seine Frau war da gar nicht so begeistert von, ne? Da war so ein bisschen komische Stimmung da auf der Parzelle immer. Aber am Ende waren sie oben, er hat uns abends noch ein Bild gezeigt, da standen sie vor so einem völlig vereisten Gipfelkreuz, halt irgendwie Aussicht, keine. Ja, aber er war oben.
Ja. Man war bestimmt toll so und war auch gar nicht kalt oder so. Nee. Aber wir sind dann am nächsten Tag da
den normalen Wanderweg
hochgegangen und wir hatten ja dann, wir sind ja hochgegangen, ist bei bewölkt und als wir dann oben ankamen, war der Großglockner frei zu sehen bei blauem Himmel. Das haben wir doch genau richtig gemacht.
Das war schön. Das war eine sehr schöne Wanderung. Die hat mir sehr gut gefallen. Auch mit dieser Hängebrücke da unten über diesen Bach rüber da, über den Gletscherfluss da und so. Das war cool.
Da habe ich bestimmt ein Dutzend Fotos von.
Ja, ja, wunderschöne Landschaft da, ja.
Ja.
Und die Schilder, wo der Gletscher vor x Jahren war, die waren schon erschreckend.
Das fand ich auch. Wo man dachte, wunder, wie lange das her ist, wo das Schild steht, wie weit und dann war das irgendwie 1980 oder irgendwie sowas, ne?
Ja, ja, irgendwie so gesagt, so
schon krass.
Was steht auf dem Schild drauf? Ach, hier war der 1980 und dann bist du ja immer weiter hochgegangen, also das erste Schild war schon irgendwie, glaube ich, vor 10 Jahren und da hast du schon gedacht, so, boah, was? In 10 Jahren ist das weggeschmolzen? Wahnsinn. Und hast du oben haben wir im Haus haben wir dann Fotos gesehen, dass der Gletscher wirklich bis an das Haus früher ranging. Und wir reden hier von, wir sind bestimmt noch eine halbe Stunde aufwärts gekraxelt oder sowas von da aus, bevor es erreicht hat.
Da sind einige Meter weg. Krass. Wird nicht mehr so lange dauern, ist das Ding ganz weg.
Das dauert echt nicht mehr lange, ja. Ja, dann hatten wir auch genug von den Pohlmanns, ja, muss ja auch mal genug sein. Dann sind wir halt, wie auch geplant, weitergefahren zum Dachstein. Also am Dachstein ist ist der Hersteller, wo wir dann den Wagen eine Woche haben stehen lassen für die ganzen Aus-, Um- und sonst was Bauten und Fragen, Antworten machen. Und zum Thema Arbeiten, ich hatte halt auch Termine in Wien. Hat sich dann super ergeben. Also war ein bisschen geplant eventuell, dass ich das ein bisschen gescheit hinkriege. Du kannst einfach halt da in die Bahn steigen, gehst nach Wien, machst deine Termine, steigst die Bahn zurück und so. Also so zum Arbeiten, wenn man es ein bisschen organisiert, kriegt man es meistens irgendwie hin, dass man die Dinge sauber irgendwie dafür gefahren. Ich war ja immer noch schneller in Wien, als ich es von meinem alten Zuhause gewesen wäre. Wo ich erst hätte aufstehen müssen, zum Flughafen, Check-in, bla bla bla, fliegen, ankommen, Taxi nehmen. Hätte alles länger gedauert, als jetzt einfach davon da mit der Bahn hinfahren. Also kann sich echt an sich keiner beschweren. Ja, dann haben wir alles gelernt. Wir wissen jetzt, wie die Waschmaschine geht. Ja, wir haben noch irgendwie kleinere Dinge. Also wir haben so eine automatische Dachlupen zum Beispiel, die bei Regen automatisch zugehen. Ja, da wollte die eine nicht mehr so richtig. Das haben wir auch dann fixen lassen. Alles im Rahmen des Services. Ja, und dann haben wir das Auto wieder eingesammelt und dann, jetzt muss ich überlegen, achso, dann hatten wir uns das Ziel gesetzt, dass ich erstmal beruflich...
Saskia trinkt.
Nee, der Hund trinkt.
Alter. So gut ist das mit
dem Hund. Ach, der Hund.
Nee, trinkt nicht so laut.
Was ist los?
Ja. Genau, und dann hatte ich schon wieder, von da aus wusste ich schon, ich habe wieder einen Termin in der Richtung Ecke Erlangen. Ja, also wir wussten schon, wir fahren wieder so nach Nordwesten von der Größenordnung her. Und dann haben wir diese Linie einfach gedanklich verlängert und sind dann hoch nach Holland gefahren.
Liegt ja auf dem Weg.
Ja, also wir haben eigentlich so eine 8 durch die Dach- und die Benelux-Region irgendwo gedreht. Ja. Oben rechts, nach unten links ins Allgäu, dann einmal Österreich quer rüber bis Wien, ne, und dann wieder hoch bis Niederlande. Und dabei haben auch immer mehr so sich irgendwo so einfuchsen, immer mehr, wie geht das mit dem Freistehen, was geht, was kannst du nicht machen. Also es gibt so Plätze, die eigentlich immer gehen, Sportplätze. Ja, eigentlich jeder Ort hat einen Sportplatz und einen großen Parkplatz davor. Und wenn du dich da jetzt nicht zu blöd benimmst, also wir hatten da nie Schwierigkeiten am Sportplatz bisher. Nee. Kirchen sind auch ganz, also so Friedhöfe, aber in einem Ort war da auch schon Schild dran, das haben wir uns so viele übertrieben gehabt, da durfte du nicht mehr hinfahren. Wanderparkplätze, da hatten wir bei Erlangen einen echt schönen, da haben wir dann auch andere Verrückte getroffen, ja, also die Verrückten sind gar nicht so wenig, das ist wie so eine Bubble, ja, wenn du erstmal drin bist, triffst du die überall. Und dann sind wir auch über Fulda gefahren. Das ist so meine alte Heimat. Ich bin ja geborener Hesse. Ich habe aber meinen Lebtag Fulda nicht gesehen. Hat eine schöne Altstadt. Auch das kann Saskia besser erzählen als ich. Die war mehr in der Altstadt, weil ich wieder arbeiten war.
Du lässt Saskia gar nicht zu Wort kommen.
Ja, die liegt immer. Du musst was sagen.
Er ist so im Flow.
Okay, ich schweige. Ja, nee, und dann haben wir gesagt, dann ist das Ziel eigentlich, was macht man in Holland? Was macht man als Camper in Holland?
Kiffen.
Zum Beispiel.
Das macht man nicht mal als Camper, das macht man ja generell doch.
Käse essen.
Na, wir sind natürlich zu Obelink gefahren.
Obelink, ja.
Waren wir noch nie, das war noch auf unserer Liste, ja.
Es war von Berlin immer eine Weltreise.
Das Ikea der Camper.
Richtig.
Das ist auch genauso aufgebaut. Also das ist ja wirklich diese Zickzacklinie, das ist schon ein Riesending. Also das, ich habe aber nicht viel gekauft am Ende.
Wir sind ja, was brauchen wir denn auch? Wir haben ja fast alles schon drin gehabt. Das waren nur so Kleinigkeiten, die noch im Haushalt gefehlt haben, noch ein paar Sachen, aber sonst. Aber einfach mal angucken, ne?
Ja, genau. Einfach mal gesehen haben das Ganze. Ich finde, die haben so eine große Range, unbedingt so zwischen wirklichen Plünn-Produkten und Markenprodukten. Ne? Also das, was in Gitterboxen, wenn ich da diese Stromverteiler und sowas sehe, ne? Wo ich immer dachte so, ey, also das ist aber keine wirkliche Qualität, das Ganze, ne? Aber ja, Masse und günstig, ne?
Ja, also ich muss da jetzt nicht zwingend nochmal
hin. Nee, man hat es halt einmal gesehen. Oder wenn man zum Beispiel, wenn man sich ein neues Fahrzeug kaufen oder so, das ist natürlich das Coole, dass sie da wirklich alle aufgebaut haben. Ja. Du kannst dir die alle mal angucken und mal anfassen und ja, das hat schon was.
Ja, da kommt ja noch unser.
Hören wir auch schon mal da, ne? Obelinger.
Ich kommt ja unser Vorzelt auch eins. Nee, nicht Vorzelt, Markise, die einmal haben wir da auch gekauft, ne?
Ja. Genau, du kanntest ja nur das Sonnensegel, das haben wir doch eins, das war in die. eine Kederleiste einziehen können, dass dann auch regendicht drinsteckt. Das haben wir auch einmal aufgebaut.
Das, die Produktpalette ist ja für euer Fahrzeug dann aber auch eher begrenzt, ne? An Vorzelten.
Na, Vorzelte gibt es ja sowieso.
Nee, Vorzelt gar nicht, nee. Ja, also nur so Markisen oder so Sonnensegel und sowas, ja. Aber Vorzelt, nee, sowas gibt es hier für die Fahrzeuge nicht.
Ja, allein wie hoch die Kederleiste beim Boden ist, sehr, sehr hoch.
3,90 Meter wahrscheinlich.
Sie ist neben der Tür, also sie ist nicht ganz oben an der Oberkante, aber sie ist schon sehr hoch, ja. Und sie ist halt auch nur neben der Tür. Also ein Vorzelt wird sie eigentlich über die Tür und das ist halt nicht vorgesehen. Nee, damals so ein Dach, das du halt rausmachen kannst. Die Idee ist ja eigentlich, dass wir versuchen, da zu sein, wo wir es nicht brauchen. Wo es halt einfach warm ist und man einfach so draußen sitzen kann.
Ja, gut, aber Regen gibt es zum Glück überall, ne?
Ja, hier kann ich jetzt ja leider gerade bestätigen. Ja, wir haben gerade ein bisschen Regen. Ja, dafür ist es warm. Ja. Ja. Wir haben es wirklich warm, ja. Genau, und dann hatten wir gesagt, wenn wir schon jetzt da sind, dann, wenn wir nach Holland fahren, dann fahren wir mal gleich bis zum Ende durch. Da gibt es ja die Insel Texel oder Texel, wie ich gelernt habe, jetzt auch schon wird. Das ist ja diese eine Insel, die man kann. Ich bin echt gut im Plan. Ich habe das gefunden, den Campingplatz. Ich habe geschaut, ob der mir gefällt und sowas und habe den dann gebucht. Echt teuer übrigens. Ja, Holland campen, meine Güte. So teuer haben wir danach nie wieder gekämpft, glaube ich.
Nee. Ist schon ein teurer Platz gewesen, ja.
Aber wirklich mal so mit einem All-Inclusive-Campingplatz irgendwann mal zu haben, aber auch direkt hinter dem Deich, an der nördlichsten Ecke, also auf der nördlichsten Insel, am nördlichsten Ende, einen schönen Campingplatz. Das ist eine Insel, war mir vorher nicht klar. Also ich habe dann beim Navigationssystem eingehend festgestellt, dass der sagt, du musst auf die Fähre fahren. Ups. Muss man noch ein Fährticket besorgen. Und das erste Mal das kleine Gefährt auf eine Fähre rauffahren, aber dann hat man ja, also ich sag mal so, ich finde es auf die Fähre rauffahren mit dem einfacher, als was wir mit dem Wohnwagen früher hatten. Dass du keine Sache hast, die sich in sich knickt, macht das Fahren einfacher.
Das ist wahrscheinlich, wie Saskia vorhin schon sagte, das ist wie ein Auto, wenn du die Abmaße erstmal kennst, dann ist das auch nicht so ein Hexenwerk, ne? Nur du musst halt die Größe kennen und wo ist Ende, wo ist vorne, wo bin ich? Das ist wahrscheinlich das Problem, oder?
Ja, wobei du grundsätzlich durch die eckige Form alles sehen kannst. Ja, also es ist eigentlich an sich übersichtlich. Ein bisschen schwierig ist die Bühne, die hinten echt weit überhängt, die halt ausschwenkt. Die habe ich auch noch nie gegen den Baum gesetzt, auf keinen Fall. Ah, der Baum hat verloren.
Okay. Ja, der Baum hat verloren.
Ja, da haben wir dann wirklich mal Camping. So richtiges, klassisches Camping gemacht mit Sonnenschein und dann da die Dinge so mit draußen arbeiten und Strandspaziergänge. Die Motorräder das erste Mal so richtig auch benutzen können, die wir die ganze Zeit uns hergetragen haben, in die Insel gefahren. Ja, das ist so eine generelle Idee, die wir eigentlich haben, dass wir eigentlich irgendwo das Mobil hinstellen, die Motorräder runterlassen und dann halt, der Wagen selbst ist ja zu groß, um in die Innenstadt zu fahren. Das ist ja offensichtlich, ja. Auch hatten wir die Idee, dass wir zum Einkaufen mit den Motorrädern nur fahren würden. Wir haben gerade festgestellt, wir sind beide jetzt gut genug drauf. Wir fahren erstmal auf die Parkplätze auf den Großen drauf. Die machen schon Platz, wenn wir kommen.
Man wird immer dreister mit der Zeit. Am Anfang, du kannst ja nicht auf den Supermarktparkplatz stellen mit so einem riesen Pferd, ne? Irgendwann, egal. Stellt sich auf zwei Plätze. Ja, stellt sich halt quer drauf. Und?
Ja, es sind eher drei.
Oder drei, ja. Aber man wird immer dreister mit der Zeit, ja.
Das war auch so ein kleiner Akt, wenn ich den Sinn, die Motorräder hinten runterzuholen. Das ist ja nicht so wie schnell mal gemacht,
nicht
oder?
Nicht ganz so einfach. Nee, das will also nur für einen Tag holt man den nicht runter.
Ja, du musst dir halt die Bühne runterfahren, dann musst du dann die Rampe anlegen, dann musst du von der Rampe runterfahren und dann vorher noch die Abspanngurte noch vorher abmachen. Also da bist du schon mal eine halbe Stunde beschäftigt, bis die Motorräder beide unten sind. Das ist ein bisschen so, das hatten wir uns einfacher vorgestellt, glaube ich, dass das schneller gehen würde, ja.
Aber da hast du ja noch auf dem Weg nach Heiligenblut, ne? Du warst ja noch beim Mediamarkt vor, hast ja ein kleines Motorrad noch gekauft. Ne?
Den E-Roller, den E-Scooter, ja.
Genau.
Den guten österreichischen E-Scooter.
Lebt er noch, ja.
Der lebt noch, der E-Scooter mit österreichischem Bauschema, das heißt, er 5 km schneller fahren als der Deutsche. Aber er hat kein Nummernschild, also darf die Deutsche gar nicht fahren. Naja, er ist ja auch mehr für, aber ehrlich gesagt, den haben wir auch noch nicht so viel benutzt. Nee. Irgendwo auf dem großen Campingplatz haben wir ihn mal ein bisschen. Ach nein, da in Luxemburg kommen wir noch später zu. Da haben wir ihn öfters mal benutzt. Ansonsten ist der meistens irgendwie, bleibt einfach drin liegen, ja.
Aber haben ist besser als Blau, oder das?
Ja, er braucht halt viel Platz in der Box. Also das ist ein bisschen sperrig.
Ja, dann habt ihr da mal Camping gemacht und dann seid ihr weitergezogen?
Genau, da haben wir Camping gemacht.
Wie lange wart ihr da? Wie lange habt ihr da gestanden?
Eine Woche? Fast eine Woche.
Ja, eine Woche ungefähr
waren wir. Okay, hat auch schon eine ganze Zeit, ja.
Das verblasst schon alles.
Aber die Strände sind ja auch schön da, ne?
In Holland. Wunderschön. Ja. Leer, also relativ leer oben an der Ecke. Ja, also nicht so leer, wie die wir jetzt später hier noch gesehen haben, aber für europäische Verhältnisse waren die überschaubar. Gerade jetzt an diesen einen Leuchtturm, der genau in der Ecke steht, da gehen sie alle hin. Wenn du da 200 Meter nach Süden weiterläufst, ist keiner mehr da. So weit läuft dann keiner mehr.
haben wir damals unseren ersten Sommerurlaub mit Wohnwagen mit den Kindern auch. Da waren wir in Kalanzog oder irgendwie sowas. Das war auch da irgendwie oben im Norden von Holland. Und die Strände waren da echt top. Also breit und feiner Sand und richtig schön.
Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist Zeit, wieder runterzufahren. Ja, weil wir hatten einen nächsten festen Termin. Und zwar gab es in Luxemburg ein Treffen von mehreren Verrückten, die diese Autos haben. Ich habe gesagt, wir haben so eine Community mit Leuten, WhatsApp-Gruppe und sowas die Richtung. Und die haben halt gesagt, wir machen mal ein Treffen, ja, dass wir uns alle mal an einem Platz finden. Und der eine ist ein Luxemburger und hat das organisiert. Und dann mussten wir halt wieder runterfahren. Sind also dann erstmal nach Süden gefahren. Aber auf dem Weg nach Süden haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht in einer Stadt, die nennt sich Amsterdam. Habt ihr vielleicht schon mal gehört?
Mhm.
Kannte ich bisher auch nur dienstlich, jetzt mal wirklich mal die ganzen Krachten durchfahren. Die interessanten Läden mit interessanten Sachen, die man kaufen kann. Ich glaube, Marco hat es schon erwähnt, was es da alles zu kaufen gibt. Ne?
Und da musst du mit euren Gefährten in der Innenstadt rumfahren, an der Singlegracht oder so. Das macht bestimmt richtig Spaß.
Es ist nicht Innenstadt. Also der Campingplatz der Stadt ist schon in der Stadt, aber auf der anderen Seite der Insel. Ja. Das heißt, du bist auf den Campingplatz und dann gehst du mit einer Fähre rüber zum Hauptbahnhof und zum zentralen Rathausplatz und was das alles ist. Ja, also das ist auch so ein gängiges Ding, das kannst du jetzt auch sagen, wenn ihr mit unserem Wagen irgendwo steht, sind wir erstmal das Gesprächsthema. Ja, also du kriegst immer sofort jemanden, der sich fragt, was ist das, was habt ihr vor? Und bisher...
Das haben wir dann Heiligenblut auch gesehen auf dem Campingplatz. Da ging ja kaum einer an euch vorbei, ohne euch anzusprechen. Ja.
Selbst wenn man gerade isst, wird man voll gequatscht.
Genau, die eine. Die beim Essen noch voll gequatscht. Und dann wollte er auch noch, ist man mal reingegangen und dann kann ich mal reingucken, was war das denn?
Ja. Genau, seine Frau war dahinter und so, nein, da kannst du jetzt nicht stören.
Ja. Bist du gerade beim Essen, dann quatscht, hatte ich vorhin und so, ja, okay. Hätte man jetzt 5 Minuten warten können, bis wir mit dem Essen fertig sind, dann gut.
Ja, ja.
Aber generell, wir hatten noch nicht einmal irgendwas Negatives.
Nö.
Nee, also das... Alle sind so wirklich begeistert und wie gesagt, die klassische, es ist so geil, würde ich auch gerne machen, traue ich mich nicht. Das ist wirklich das, was sich so als roter Faden durchzieht.
Ich glaube, den roten Faden würde ich aber bei mir genauso sehen. Also ich finde das auch cool, aber ich glaube, ich hätte nicht den Mumm dazu, um das einfach zu machen.
Ja, das Lustige ist,
dass bei uns auch rein von der Arbeit schon gar nicht gehen würde. Also Tanja im Homeoffice, Zahnarzthelferin ist schlecht, Elektriker im Homeoffice ist schlecht.
Ja, also Zahnarzthelferin hätte ich jetzt hier auch gebraucht. Mir ist hier eine Krone rausgefallen, muss ich jetzt hier einen portugiesischen Arzt nehmen.
Da warst du doch erst in Berlin mit deinen.
Ja eben, 10. Das ist eine neue Krone und die hat nicht gehalten. Muss ich bald wieder nach Berlin. Ja?
Deutsche Wertarbeit.
So kommt das alles. Genau, aber dann haben wir Amsterdam, genau, was war dann noch? Dann sind wir nochmal wieder dienstlich wieder eingewoben. Ich hatte einen Termin in Hannover, also sind wir bei Aachen gefahren. Weil da konnte ich dann ICE einsteigen. Also man kriegt das immer irgendwie koordiniert, dass das wie in dem Fall sogar ein Bahnhof ist. Und ja, dann sind wir durch Belgien durchgefahren. Ich habe lange überlegt, ich habe sozusagen Flaggen von Ländern, in denen wir waren, ob wir uns die belgische Flagge verdient haben oder nicht. Wir sind ja nur durchgefahren. Aber ich habe es jetzt mal aufgenommen erstmal.
Du hattest damals auf dem Wohnwagen hattest du doch mal so einen Aufkleber, oder die Welt oder Europa, was
war das? Das war eine Europakarte, genau.
Hast du sowas jetzt eigentlich als Weltkarte?
Nee, bisher nicht. Wir überlegen noch, ob man das macht, weil es gibt so, wenn du durch die Welt fährst, gibt es so Länder, wenn du das eine Land eingezeichnet hast und dann sagt das andere Land, das geht nicht. Also Beispiel, wenn du in Marokko eine Karte hast, wo die Westsahara als eigenes Land eingezeichnet ist, oder kommt nicht gut. Oder wenn du auf deinem Aufkleber drauf hast, ich war im Iran und willst nach USA fahren. Brauchst du gar nicht versuchen. Oder du warst in Israel und bist nach Iran fahren. Das sind so Dinge.
Ja, stimmt.
Also, deswegen braucht man zwei Reisepässe. Also, wenn man sowas macht. Ne?
Ja.
Okay.
Ja, klar.
Ja. Ja, dann kam halt in so Luxemburg an. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, also, wir leben sozusagen jetzt dieses typische Bubble-Ding. Ja, also für euch und eure Hörer ist das alles irgendwie der eine Wahnsinnige, das eine wahnsinnige Paar, das sowas macht. Wir standen halt so 14. 14 von den Trucks da auf der Wiese und haben da zusammen ein bisschen Techniktraining gemacht, gemütlich gegrillt. Es gab ein richtiges Schweizer Fondue. Habt ihr das schon mal gehabt? Nicht Fondue.
Raclette.
Richtiges
Original Fondue. Original Schweizer Raclette.
Das hat nichts mit unserem.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das hat nichts mit den Dingern, die wir zu Hause vor Weihnachten nutzen, zu tun, sondern da gibt es halt so einen halben Leib Käse. Und der wird ans Feuer sozusagen rangehalten, an die Hitze. Und dann wird der Käse frisch davon abgeschabt auf deine Kartoffeln und Zwiebeln und was du halt so dazu gemacht hast. Und dann isst du das direkt so auf. Also das, du könntest sofort wieder essen.
Ja, so ein Spezialkäse.
Ich muss gestehen, beläuft da auch ziemlich das Wasser.
Ja, so ein Spezialkäse dazu extra und der war super lecker. Also wirklich sehr, sehr herzhaft auch alles. Habe ich auch noch nie gegessen, so eine Art Käse, aber super.
Also. Ja, genau. Und der es gemacht hat, der dem eine der LKWs gehört, der ist halt, dem gehören halt Restaurants. Ja. Das ist, der ist halt Koch aus Leidenschaft und der wusste auch noch, wie es geht. Ja, und also das.
Ja, dann habt ihr da so wie die Treffen der Wippelkameraden quasi. Alle Tische zusammenstellen, jeder bringt sein Geschirr mit und dann sitzt man abends da mit 28 Leuten. Eine
Weinverkostung.
Natürlich.
Ach so, ja, okay.
Extra einen Winzer ankommen lassen, hat dann da seine Weine präsentiert. Wir konnten mal alles durchprobieren, natürlich auch kaufen. Ja. Ja.
Also wir waren das quasi die Ecke um Schengen. Also bei Schengen war das, kennt man ja aus dem EU, das ist eine reine Weingegend. Also da gab es genug Winzer.
Ja, und hast du denn Wein gekauft, Saskia?
Nee, tatsächlich nicht.
Marco kennt mich, hat mich gar nicht erst gefragt.
Dachte.
Ja. Ich bin ja immer.
Nee, du trinkst ja keinen Wein oder Alkohol oder.
Und ich trinke eigentlich meistens halt gerne nur in Gesellschaft. Und wenn ich trinke, alleine trinken mag ich immer nicht so. Das ist nicht so mein. Hm.
Soll ich den Babys holen? Lust? Ich habe noch Babys, wenn ich da. Ja, Wasser, wir haben mitgenommen neue Wasserfilter. Die gab es dann da, ne? So. Also, genau, und diesen Gruppenchat haben wir aufgemacht und das nächste Treffen ist schon vereinbart, das kriegen wir terminlich wahrscheinlich nicht hin. Aber generell auch Leute getroffen, mit denen wir uns dann wieder getroffen haben, als wir nach Marokko übergesetzt sind und so. Also, es ist wirklich eine feine, kleine Gemeinschaft aus Gleichgesinnten. Wir wissen auch alles,
wenn wir sind. Ja, wenn man ein gleiches Hobby hat, sind das schon mal die ersten Verbindungen da. Ja. Und wenn die Leute noch einigermaßen passen, ne?
Da gibt es aber auch alles. Da gibt es, also wie bei jedem, es gibt die Leute, die wirklich nur allein sein möchten, bis Leute, die halt alles organisieren möchten. Also es ist wirklich durch die Gesellschaftstypen auch da alles dabei. Es ist wirklich,
ja.
Ist einfach nur eine interessante Bubble, die da drumherum noch gestrickt ist.
Ja, das glaube ich. Das ist ja in jeder Community so. Ne? Du hast immer die Leute, die so, die anderen, die mehr organisieren, die anderen, die mehr in der zweiten Reihe rumschweben und so. Aber am Ende passt das wieder alles. Ne?
Ja, also es ist einer der Punkte, die wir uns vorher schon gedacht hatten. Wir haben auf der Abenteuer Allrad ja schon die Leute auch kennengelernt gehabt, die diesen Hersteller haben und haben schon da festgestellt, das scheint uns eine nette Community zu sein. Aber es hat sich jetzt mehr als bestätigt, ja, dass du halt wirklich. Du triffst sie auch überall. Ja, also wir haben die am Hafen, haben wir zwei aus Versehen getroffen. Einer kam gerade an, einer wollte auch gerade wegfahren, als wir zurückgefahren sind. Du hast ja einen Blick für, du erkennst den Hersteller ja, wenn du so ein jeweiliges hast, du sagst sofort, hey, das ist doch einer, ah, guck mal, das ist ein Rhino, der da gerade angekommen ist. Und dann die anderen, ach, guck mal, da hinten, die kennen wir doch. Also,
Ja.
Ich habe gerade vorhin hier mit einem Briten auf dem Campingplatz geredet, dass ich auch meinte, also wenn wir hier auf dem Campingplatz stehen, sind wir die absoluten Exoten. Wenn du halt ein bisschen weiter weg gehst, ist es auch dann der Normalfall.
Müsst ihr eigentlich Lenkzeiten einhalten, wenn ihr unterwegs seid?
Oh, jetzt kommen spannende Details.
Also, nee, Gott sei Dank nicht. Ja.
Also das Gesetz ist, dass man, wenn man beruflich Güterverkehr macht, braucht man einen Fahrtenschreiber, eine Fahrtkarte und muss die für berufliche Fahrten die Lenkzeiten einhalten. Übrigens in der Führerscheinprüfung eine der schwersten Fragen, so einen Scheiß auszurechnen. Und erschreckend, wie viel die pro Woche fahren dürfen. Ja. Das hat mich ja wirklich sehr erschreckt. Also was war das, 96 Stunden maximal pro Woche oder so? Ja. Also, oh, Wahnsinn. Du kriegst nicht mehr zusammen. Also nicht die Zahl mich jetzt festnageln, aber es war auf jeden Fall viel zu viel. Nee, wenn du das Ding als Wohnmobil hast, brauchst du das nicht. Und dann kommt jetzt wieder lustige Dinge rein. Aktuell ist es so, dass wohl die EU eine Verordnung rausgelassen hat, in der drin steht, wenn dein Fahrzeug zum Transport verwendet wird, dann brauchst du doch einen Fahrtenschreiber. Und zum Transport zählt auch ein Motorradträger, wo Motorräder drauf sind.
Oh nein.
Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir sind ja nicht gewerblich. Und eigentlich steht ja im Gesetz als erster Satz drin, gewerblicher Güterverkehr. Wir fahren jetzt aber echt sehr, sehr interessant. Also nein, wir haben keinen, wir wollen keinen, wir brauchen keinen. Und das sollen dann andere ausfechten, das Gefecht in Deutschland von irgendwelchen BAG, Bundesamt für Güterverkehr, Autos oder sowas, die Richtung. Nee, da haben wir nichts. Das haben wir einmal gelernt in der Führerscheinprüfung und dann direkt gesagt, das muss ich mir eh nicht mehr. Aber wir hätten, glaube ich, noch nie unsere Lenkzeiten überschritten. So lange, wie die fahren dürfen, das ist ja Wahnsinn. Du darfst 4,5 Stunden am Stück
fahren. Wie darfst du fahren? Erstmal 4 Stunden oder 4,5? Ne?
4,5 am Stück durchfahren darfst du, dann musst du eine 3-4-Stunde Pause machen. Und dann darfst du nochmal. Oh
Gott, das wäre so gar nicht mein Ding, ey.
Vielleicht fahre ich mal
Pause, ne? Die Pause wäre unmöglich, oder?
Also ja. Viel zu schnell und dann ja. Viel zu lang.
Oh.
Also eine lustige Erkenntnis, also im Generellen, LKWs in Deutschland dürfen auf Autobahnen 80 fahren und auf Landstraßen 60. Wie viele LKWs kennt ihr, die auf Landstraßen 60 fahren? Ne? Es ist auch nur in Deutschland so.
Ganz, ganz wenige.
Hier in Südwesteuropa 80, 90, vollkommen normal. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemals wieder in Deutschland auf einer Landstraße fahren soll mit 60. Da fühle ich mich ja stehend. Ja, und dann, Dinge wiederholen sich. Wir waren ja am Anfang im Allgäu bei der Tochter, weil die aus dem Flugzeug springen wollte, mit dem Fallschirm, das wir ihr mal geschenkt haben. Das ist damals abgesagt worden. Also ging es nach Luxemburg ins Allgäu zum Springen aus dem Flugzeug und diesmal hat es geklappt. Da haben wir auch schon lustige Dinge gemacht. Im Allgäu. Und halt, wir können ja nicht die Zwischenstädte weglassen. Dazwischen war noch Frankreich.
Also richtig aus dem Flugzeug mit dem richtigen Fallschirm.
Richtiger, ne? Fallschirm, so mit.
Nicht irgendwie Paragliding oder irgendwie sowas, richtiger Fallschirm. Nee, Flugzeug, Steuerfall.
Ja, heißen die Paraglider? Gleitschirm heißen die ja, glaube ich, ne? Ja.
Ja, das ist das Gleiche.
Also die, die man halt nach vorwärts, rückwärts lenken kann. Fallschirme, die aus dem Militär kommen, wo man runterfällt, das nicht. Also schon was Gelenktes. Aber ich habe Frankreich dazwischen weggelassen. Ich habe einfach Frankreich rausgelassen. Pardon. Wir sind noch über das Elsass-Lothringen-Gebiet, also wenn du auf der Karte guckst, von Luxemburg runter, halt nach Frankreich rein und haben uns dann mal die Maginot-Linie angeschaut. Sagt euch die was?
Ja, schon mal gehört.
Also es gab ja mal eine Zeit, da hatten wir ja hier eher schwierige politische Umstände und dann kam ein Krieg und die Franzosen haben dafür entlang der gesamten Grenze haben die lauter Festungen und Co. aufgebaut. Und die gesamte Grenze lang stehen da riesige Bunkeranlagen. Und die haben wir uns auch mal live angeschaut. Das ist ein Wahnsinn. Weiß nicht, was du meinst, Saskia.
Also diese unterirdischen Bunker, das ist ja irre, was da unten drunter alles ist. Das ist ja von außen gar nicht so ersichtlich alles, ne? Aber es ist ja eine richtige Stadt unterirdisch. Hm. Ja.
Okay.
Also das ist schon Wahnsinn.
Und da kann man so frei reingehen oder mit Führung oder irgendwie, oder?
Ja, man kann mit Führung, aber man kann es auch ganz alleine da alles durchgehen. Weil sind die halt, ist ja wirklich eine unterirdische Stadt, ne? Da ist ja alles. Ne? Die haben ja da ihre Küche, das ist wirklich eine Stadt unterirdisch. Und was haben wir gelesen? Teilweise sind die 8-9 Monate unter der Erde, die Soldaten gewesen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ohne Tageslicht. 8-9 Monate unter der Erde. Wahnsinn. Also, dass man da keinen Koller kriegt, ja, vielleicht kriegt man teilweise doch einen Koller, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Bin ja, relativ sicher.
Weiß nicht. Die Luft da drin und die Geräuschkulisse allein da drin, ne? Wenn da alle Maschinen laufen, die Lüftung und alles, das ist ja eine irre Geräuschkulisse da drin. Wie man das
ist doch alles aktiv so, dass sie sowas machen mit Lüftung und so?
Ja, das...
Also nicht so wie diese Lost Place Bunker, die wir mal gesucht haben in einem Berliner Wald da irgendwo, wo alles dann verfallen ist. So, da ist es aktiv, so eine Sache oder was?
Genau, der war renoviert. Wir haben den komplett wieder aufgebaut. Der sah aus.
Also ach so, okay. Wieder hergerichtet.
Das ist ein Förderverein, zahlt Eintritt, um das irgendwo zu schützen.
Und auch die ganzen Bettenanlagen, da sitzen die da, ich weiß aber, schlafen da zu sechs in einem Raum da mit Doppelstockbetten und sowas, dreifach übereinander. Und ich sage, nee, wenn man das aushalten kann, nur so lange Zeit, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Aber weißt du, was mir noch einfällt? Ich hätte mir ja mal einfach eine Liste machen sollen. Ich habe noch zwischen Amsterdam und Luxemburg noch was Wichtiges vergessen. Es war wieder die Arbeit, es funktioniert hervorragend. Also haben wir mal neue Räder raufmontiert. Wir hatten also die Reifen waren schon runter, die einen. Haben wir neue Räder mal gemacht, das kostet ganz schön Geld. Und dann waren wir in einer Stadt namens Osterbeek.
Ach so, ja, das war ja auch noch.
Genau, ich musste nämlich dienstlich nach London und mein Kollege, der in Osterbeek lebt, musste auch nach London. Ich habe gefragt, hey, wie kommst du da hin? Und er hat gesagt, nimm deinen Zug zum Flughafen und fliegt da rüber. Ich sage, okay, ich komme zu dir. Du weißt, wie es geht. Ja, nimm mich einfach mit. Und da sind wir dann nach Osterbeek gekommen. Ich bin dann halt irgendwie 3 Tage ins total verregnete London geflogen, hat mir noch den Tod geholt da drüben und da haben wir mit dem Kollegen geredet, hat mir seinen Geburtstag gefeiert, war noch so ein runder Geburtstag sowas, irgendwie, also Wahnsinn. Und dann schätze ich raus, in Osterbeek kennt man in den Niederlanden eigentlich aus einem Grund, die machen nämlich jährlich eine große Wanderung. Ihr kennt vielleicht den Film Die Brücke von Arnhem, sagt ihr euch da was?
Ja.
Da, wo die gelandet sind, das ist Osterbeek. Direkt bei Arnhem.
Ach.
Und diese Wanderung soll halt nachstellen, wie die halt damals gelandet sind und dann ja zu der Brücke laufen mussten. Also trifft sich da, keine Ahnung, viele tausend Menschen treffen sich da und gehen einfach zusammen wandern. Durch die Stadt, die Leute sitzen in ihren Vorgärten, geben noch kostenlos Getränke raus. Die Leute laufen Musik, es laufen überall Militärkapellen mit und machen Musik dabei. Und wir sind sowieso so ein bisschen so auf diesem Marsch machen mit. Wir machen sowas wie Mammutmärsche, wo man halt so 30, 50, 70 Kilometer irgendwo sowas irgendwo laufen kann. Und da sind wir da 25 Kilometer. Na, es waren am Ende 28, die war schlecht bemessen, waren 28 Kilometer.
Plus Bollerwagen.
Plus Bollerwagen für den jungen Hund, der sich auch noch einen Tag davor versprungen hatte. Das heißt, das war auch nochmal so ein wirklich, wie konnte ich diesen tollen Teil vergessen? Das war wirklich wieder so, ich sag mal, das ist das
28 Kilometer Bollerwagen ziehen. Das klingt gut.
Normaler Vatertag.
Ja, genau.
Ja. Die kommen nicht so weit, oder?
Wahrscheinlich nicht.
Und an dem Bollerwagen fängt es dann an zu quietschen und du hast kein Öl dabei.
Ja, das war auch toll. Das war, ja.
Die hatten uns so eine Handcreme irgendwas am Start geschenkt, so zwei Probepackungen, so dünne Tüten, wie so eine kleine Ketchup-Tüte, sowas die Richtung. Da habe ich dieses Öl immer da reingespielt, Fett da immer reingespielt, hat das wieder so 3 bis 4 Kilometer gehalten und dann fing es wieder an. Also das war, fand es immer lustig, oder gefahren sind und dann fing an, das Wagen zu quietschen, hast du gemerkt, oh, es nervt, dass er die ganze Zeit vor sich hin quietscht.
Scheiße.
Ah, das ist, glaube ich, so eine wiederkehrende Geschichte, dass man einfach in Dinge reinstolpert, die toll sind, auf die man nicht auf dem Plan hatte. Ich glaube, das ist für mich eine der größten Sachen, die wir bisher so auf der Reise hatten, dass du einfach hinkommst und nicht weißt, dass da was Tolles ist. Wir hatten in Aachen war gerade jährlich das Kulturfest, als wir da waren. In Osterbeck war gerade dieser Marsch, wo wir dann sprachen, hey, wir verlängern unseren Aufenthalt übers Wochenende und bleiben da. Also sowas, das macht es eigentlich nochmal spannender, weil man plant Dinge, aber auch die Dinge, die man nicht plant, die kommen super tolle Dinge dabei raus.
Ja, und dass man halt auch nicht gezwungen ist, jetzt zwangsweise weiterzufahren. Das sind wir mal jetzt im Urlaub, ne? Da hat jetzt Urlaubsende, ich muss ja nach Hause, muss ja arbeiten, das haben wir ja halt nicht. Ne? Dann sagen wir, na gut, dann bleiben wir halt noch, ne? Weil in einer Woche ist halt das und das hier.
Ja, das ist auch schön.
Dann bleibe ich halt hier und wir wollen es noch miterleben. Das ist halt der Vorteil jetzt an der ganzen Geschichte.
Ja, also.
Ja, das ist ganz geil.
Du hast so ein paar feste Zeitpunkte, wo du weißt, du willst irgendwie da und da sein, aber wie du nun von da genau nach da kommst und in welcher Reihenfolge und ob du jetzt da jetzt 2 Tage länger stehst oder nicht, das ist einfach komplett offen. Ja, das ist, wie es gerade passt.
Ja, könnte man schon fast ein bisschen neidisch sein.
Ja.
So ein kleines bisschen.
Es sei denn, man muss ein Rad wechseln. Das habe ich mir eben hier mal so notiert, dass das Wort gefallen ist. Das war auch schon notwendig.
Das war
und bei einem Rad wie eurem stelle ich mir das, ich möchte mal sagen, herausfordernd vor.
Es wiegt 170 Kilo mit Felge, nur um so eine Idee zu geben.
Das sage ich noch.
Das hebe ich da mit einer Hand. Komm, also, ihr etwa nicht.
Ja,
also,
ich hebe den Wagen also an und sag's,
ich heb das, genau. Das einfach hoch.
Ja.
Das ist mein tägliches Training, 170 Kilo, mache ich locker.
Ja. Genau, da kommen wir da so
maximal in der Beinpresse.
Ja.
Also das erzählen wir dann in dem Moment, wo wir es gemacht haben in Marokko, weil wir haben es natürlich auch im Sandsturm gemacht. Das muss ja auch Spaß machen, die ganze Geschichte.
Natürlich.
Sonst ist es ja langweilig. Aber dann erzählen wir mal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Es geht einfacher, als man es glauben würde. Also, solange man halbwegs gerade steht und halbwegs Untergrund hat, ist so ein Radwechsel nicht so schlimm, wie man meinen würde, wenn man weiß, wie man es macht. Das war das Wichtige, dass wir es gelernt haben, wie man es richtig macht. Denn das Ding hochheben ist eine andere Geschichte. Ja, also in meiner chaotischen Reihenfolge. Wir haben jetzt Tochter dann, also Frankreich durch, Tochter ist aus dem Flugzeug gesprungen, hat ihr gekommen, war das nicht auch schon wieder ihr Geburtstag, schon der nächste, ne? Das war schon September. Ja, genau. Also sie hat zum 2024 zum Geburtstag gekommen, bis 2025 hat es gedauert, bis das Wetter gepasst hat, dass sie es wirklich springen konnte. Aber hat dann geklappt. Genau, und von da aus, also das war jetzt so die bisher engste getaktete Zeit, weil wir so diverse Termine ja irgendwo hatten. Und dann hatten wir, das war jetzt halt Ende September, eigentlich nur feststehen, dass wir Anfang November in Südspanien sein müssen. Und dazwischen konnten wir uns jetzt einfach aussuchen, wie wir wollten. Eine extra Geschichte, ich musste mal nach Amsterdam zur Arbeit. Da haben wir gesagt, na, wie komme ich denn am besten nach Amsterdam? Und dann haben wir uns auch gesagt, so, hey, guck mal, ich könnte von Lyon fliegen oder irgendwas so auf wenige Runden. Und dann haben wir gesagt, so, nee, wir wollten schon immer mal Paris anschauen, bei schönem Wetter, in Ruhe. Und dann sind wir als nächstes von da unten wieder nach, also wenn sich der Karte anschaut, sieht das verrückt aus. Ja? Also erst eine 8 durchfahren, dann wieder hochfahren und sind wir nach Paris gefahren. Und haben da auch, glaube ich, eine Woche irgendwie verbracht. Ich war da wieder arbeiten, 2 Tage auf der Messe oder sowas. Ja.
Auch ganz einfach mit dem Auto nach Paris reinfahren, ne?
Ja.
Ganz einfach.
Bestimmt.
Wäre jetzt nicht das, was ich am ersten Tag gemacht habe. Also auch vielleicht so den allerersten Tag, den wir gefahren sind, von uns zu Hause musste ich nach Berlin rein zu einem Termin. Und dann noch zu meinen Eltern. Ich habe gesagt, ich traue mich nicht, zu meinen Eltern reinzufahren. Weil die wohnen wirklich am Rand von Berlin, aber in diese kleine Straße reinfahren habe ich mich nicht gedacht. Heute würde ich das rückwärts blind reinfahren. Ja, aber am Anfang, so Anfänger, kein Ding. Paris ist eine der Sachen, die einem dabei hilft, das zu lernen.
Ja.
Also da, die kennen da ja nichts. Aber auch da stelle ich fest, dass die Pariser doch Respekt haben, wenn dieses Gefährt neben ihnen steht oder hinter ihnen sie wegdrängeln möchte.
Ich glaube, wenn du mit dem Ding im Kreisverkehr fährst, dann sind alle so ein bisschen vorsichtig und gucken, was du machst, oder?
Ja, in Marrakesch ist es anders, aber da kommen wir nächstes Mal dazu. Er tritt das keine Sau. Nee, und dann in Paris, der Campingplatz war in Paris. Ja, nicht außenrum, sondern wirklich in Paris, angeschlossen an die Metro und alles da drin. Also wirklich ein bisschen in die Stadt reingefahren. Und ich habe mich das vorher angeschaut, weil ich mir so, puh, da reinfahren möchte auch nicht tief gehen und alles. Der liegt auf einer kleinen Insel, so schön gelegen. Ich habe mir das auch vorher angeschaut und auch die einfach so auf Google Street View, ja, dass du guckst, wie sind die Straßen dahin, weil man so ein bisschen sagst, die letzten Meter sind ja immer die spannendsten Meter bei jedem Campingplatz. Ja, du kommst irgendwie bis 500 Meter ran und dann die letzten Meter sind auf einmal eng. Also angeschaut, ja wunderbar, geht eine Brücke rüber. Die Brücke durfte, glaube ich, 30 Tonnen Achslast oder sowas durfte die. Ich so, ach, das passt ja wunderbar. Ja, kommst hin, das Schild ist abgehängt, steht jetzt dran, 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Brandneues Schild, war wie gerade aus der Fabrik gefallen, haben sie das halt runtergedacht. Naja, wie gesagt, wir sind besser geworden im Ignorieren. Wenn die bis da eben noch bis zum Streetview-Futter noch 30 Tonnen pro Achse gehalten hat, dann wird sie uns doch jetzt einmal mit 16 Tonnen noch durchlassen, oder? Oder zweimal, wir müssen ja wieder runter.
Ja, kann man machen.
Ja.
Darf nur nichts passieren.
Nee, wie gesagt, man wird. Das Einzige, vor dem wir, glaube ich, beide wirklich Respekt haben, ist die Höhe. Weil die ist nicht verhandelbar.
Ja. Das stimmt. Wie hoch ist das Gefährt insgesamt?
4 Meter.
4 Meter. Hä? Exakt 4 Meter. Dass du gerade über die Höhenkontrollen durchkommst.
3,90 Meter ist es da, ja. Also der höchste Punkt, dass dieses eine Antenne, die oben rausragt, hat so eigentlich um die 3,90 ein paar irgendwas raus. Die wird als erstes am Segel. Nee, aber sonst Breite, ja, was wir schon durchgefahren sind, ist interessant. Ja, im Schwarzwald, als wir im Schwarzwald immer durchgefahren sind, haben wir auf einem Campingplatz gefunden und einen Stellplatz gefunden, aus Versehen. Wir wollten eigentlich weiter hinfahren und dann sind wir da dem LKW-Navi gefolgt. Wir haben extra LKW-Navi, wo du eintragen kannst, wie groß du bist. Und da ging es da den Berg hoch über die Dorfstraße, wo sie auf beiden Seiten geparkt haben. Da haben wir das erste Mal beide aus den Fenstern gehangen. Ich links, sie rechts und geguckt, passt das rechts noch, passt das links noch? Dass wir da durchgefahren sind.
Oh Gott.
In der Park-Vorneitenschreibung stand drin, dass die Leute ihr 7-Meter-Wohnmobil kaputt gefahren hätten in der Straße.
Das ist ja auch spannend.
Ja, das macht auch Spaß. Also wenn man das Ding irgendwo durchgezickelt kriegt, wo man es nicht meint, dass es geht. Also Breite geht meistens.
Das hat durchbekommen, wo man nicht meint, was geht. Okay.
Also Breite kannst du ja meistens gucken. Du kannst dich ja langsam rantasten. Kannst die Spiegel noch einklappen. Ja. Und solange nicht auf einer Seite Abhang ist, ist das ja alles noch irgendwo. Ist und du kannst ja im Notfall
immer. Ja, aber wenn das Ganze plötzlich nicht mehr geht, musst du ja auch rückwärts zurück.
Richtig.
Ja, das muss man dann auch
können. Und dann kommt das Problem. Eben. Fährst du die ganze Zeit, schlängelst dich da durch, auf einmal geht es wirklich nicht mehr weiter, dann musst du aber auch dich zurückschlängeln. Das ist dann rückwärts.
Ja, also generell, wenn es wirklich eng ist, haben wir es eigentlich immer so, dass einer aussteigt und hinten herläuft und dann noch einweist. Einfach sicherheitsmäßig. Du hast zwar auch eine Kamera nach hinten, mit der du okay siehst, aber jetzt auch nicht perfekt irgendwo hinten dran. Wie gesagt, wir hängen ja ein bisschen über, wir schwenken ja auch aus mit dem Heck. Aber dann machen wir entweder per Funk oder einfach per Anruf, dass dann einer vorne wegläuft und der andere sagt so, jetzt einschlagen, nee, geht nicht mehr, ich muss doch mal vor. Das ist auch mal auf Campingplätzen ganz lustig. Wir fahren manchmal in Plätze rein, wo Leute ihren normalen Kastenwagen schon zirkeln müssen und so, wir passen jetzt auch rein. Das geht schon irgendwie.
Ja, also mit dem Fahrzeug habe ich auch kein großes Problem, rückwärts zu fahren. Also ich kann, also mit Wohnwagen, also ich bin da ja Anhänger, rückwärts fahren, ist ja für mich eine Katastrophe. Das kann ich nicht. Dieses Umdenken, ja. Da hackt es bei mir aus. Aber das Ding hier, das parke ich rückwärts ein. Ohne Probleme.
Ja. Wohnwagen ist aber auch Übungssache. Ja, ich glaube, umso öfter du das machst, umso besser geht das nachher auch, ne? Wobei der Wohnwagen, finde ich, rückwärtsfahren auch relativ einfach ist. Ich habe noch so einen kleinen, so einen 750-Kilo-Anhänger hier stehen. Der geht ja, der wedelt ja in dem Auto links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also das kannst du ja komplett vergessen. Also bei uns auf der Arbeit, die LKW-Fahrer sagen immer, ein guter LKW-Fahrer, wo der vorwärts reinkommt, kommt auch rückwärts wieder raus.
Ja.
Das, ja.
Ich glaube, das hast du ja schon aus Ihrer Fahrstunde, oder? Wo sich der Fahrlehrer hat, einfach mal direkt, fahr doch mal da ein.
Ja, wo ich mit LKW-Führerschein Fahrschule gemacht habe, Der Fahrlehrer meinte mal so, naja, ich fordere dich jetzt mal raus. Das haben wir auf so einen Platz gefahren, da war alles zugeparkt. Meinte, ich soll jetzt um drei Ecken da hinten, soll ich jetzt seinen LKW da hinten einpacken. Ich so, alles klar, ne? Und auf Anhieb, tschak, 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 stand ich drin. Ich meinte, okay, es gibt wohl keine Herausforderungen, wenn ich hier stellen kann. Hätte er jetzt nicht gedacht. Ne? Er meinte, mal gucken, wie lange ich brauche. Und ich war sofort auf Anhieb, war ich um drei Ecken, habe ich den LKW eingepackt. Und ich so, okay.
Ja, cool.
Ich glaub, deswegen hat er ja auch in der ersten Stunde gleich gesagt, da. Ich melde dich schon mal zur Prüfung an.
Ja, oder das.
Ja. Aber da wird man doch auch 20 Zentimeter größer, wenn einem sowas gelingt.
Das war sowieso das erste, mal die erste Fahrstunde. Ich bin losgefahren und der Fahrlehrer haut raus. Ich merke schon, du bist eine Turbo-Uschi.
Ich kann das nur bestätigen.
Eine Turbo-Uschi.
Ja, das Gaspedal ist mein Freund, sagen wir mal so. Vorne rechts das Gas, das wer bremst, verliert. Er meinte, also du musst mit dem LKW kannst du nicht so fahren wie mit PKW. Du musst mal ein bisschen langsamer. Du darfst ja nur auch rechts abbiegen in der Stadt, nur Schrittgeschwindigkeit, ne? Und das ist so schwer, finde ich. Also Schrittgeschwindigkeit abbiegen ist halt echt schwer.
Könnt ihr ja auch mal darauf achten, wie viele Lkw-Fahrer eine Rechtsabbiegesituation wirklich Schrittgeschwindigkeit fahren. Aber so ist es vorgeschrieben, ja, wegen der Fahrräder.
Man denkt schon, man fährt so langsam und dann ist es immer noch zu schnell. Du musst noch langsamer, weil ich fahre doch schon langsam, dann ist es immer noch zu schnell. Okay. Also es ist echt schwer, Schrittgeschwindigkeit rechts abzubiegen.
Aber ist das nicht einfach Standgas?
Ja, aber mit dem LKW stand...
Beim Auto, ja.
Du musst schon ein bisschen Gas geben.
Beim LKW musst du... und vor allen Dingen, wenn du halt eh schon so im Flow bist und dann einfach nur so aus dem Fahren heraus rechts abbiegen willst, ne, dann hältst du ja vorher nicht an, sondern... Ne, und dann,
ja, okay.
Na klar, aus dem Stand heraus ist es eine Sache, ne, aber wenn du halt schon im Fahren bist und dann rechts abbiegen willst...
Am besten wird die Ampel gerade noch beim Überfahren gelten, hast es dann heilig.
Und genau, so, genau. Ja. Schnell noch über die Ampel rüber.
Die Fußgänger haben schon.
Und dann so, verdammt, da war noch ein Fahrradfahrer, der war auch noch da. Ja, du hast halt einen riesen toten Winkel mit rechts, ne? Das muss man da mal nicht vergessen. Sowas, ne?
Also vorne rechts, wer da mit dem Auto langfährt oder mit dem Motorrad oder läuft, der sollte sich bewusst sein, dass er demnächst überfahren wird, wenn man rechts abbiegt. Man sieht vorne rechts nichts. Ja.
Hat man dann nicht einfach zu wenig Spiegel am Auto?
Du siehst viel, wir haben wirklich Spiegel in alle Richtungen, aber ganz vorne rechts, vor dem Fenster, die Ecke, die ist echt leer. Also die neuesten LKWs haben jetzt elektronische Spiegel, die können wirklich alles sehen. So Kameras drin und die haben auch extra so, würde mal drauf achten, die haben immer so unter den Türen so einen rausragenden Bulk, ja, wo aus Plastik, aus schwarzem Plastik, das sind extra jetzt so Radardinger dran, dass die Warnung kriegen. Also das ist jetzt seit kurzem ist das Pflicht, dass die es alle haben müssen. In Frankreich, wo wir jetzt ja eh gerade auf der Reise sind, musst du so einen Aufkleber haben. Hast du schon mal gesehen? Ich kann es nicht aussprechen. Steht toter Winkel auf Französisch drauf.
Ja, genau. Toter Winkel.
Anglismo und so, aber ich kann es nicht aussprechen. Das ist eine Pflicht. Also musst dann auch als Deutscher diese Aufkleber dir ans Auto mal randengeln. Was es hilft, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist schon wahr. Also so ein LKW solltest du nicht rechts vorne irgendwo sein. Da wirst du wirklich komplett übersehen.
Wie kamen wir da jetzt drauf?
Wie kam man drauf? Wir hatten enge Fahrstellen. Achso, wir waren auf der Brücke, Pariser Brücke.
Richtig, die Einfahrt auf die Brücke.
Dass wir nur auf die Höhe so wirklich am Ende Rücksicht nehmen. Ja genau, Paris. Ja, Paris. Wir waren fußläufig zur Bahn, die reingefahren ist, haben uns Paris angeschaut. Also haben wir das Auto natürlich da nicht groß bewegt. Alles gemacht, Eiffelturm und Co. Und dann hatten wir auch wieder genug Großstadt. Ja, wir sind ja eigentlich keine Großstadtmenschen. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir zur nächsten Stadt, die wir schon lange auf der Liste haben. Und die hieß dann Carcassonne. Kennt ihr Carcassonne vom Namen her?
Oh, das kenne ich, das Spiel. Das Spiel.
Genau so ging es uns nämlich. Ja. Ja, wir haben Carcassonne auf jeden Fall eine vierstellige Anzahl von Runden gespielt. Da gab es eine sehr gute iPad-App, die wir früher gespielt hatten. Version davon. Wir haben es aber auch auf Pad-Spiel gespielt und alles. Da wollten wir mal hin, weil dieses Spiel ist ja nach der Stadt benannt, weil es genauso viele Türme und Winkel hat, wie man in Carcassonne ja auch Städte baut. Das ist ja die Idee von dem Spiel, dass du Städte mit vielen Winkeln irgendwo baust. So ist ja die Stadt auch aufgebaut. Und da wollten wir immer schon mal hin. Und dann sind wir halt aus Paris runtergefahren, sind dann erstmal in den Nationalpark reingefahren. Genau, da wo dieses tolle Restaurant war, erinnerst du dich? Wirklich super, also nur Franzosen. Das ist immer das Beste, wenn du im Land bist, wo nur die Einheimischen sind. Dann sind die besten Plätze. Kleiner Stellplatz dran. Da wollten wir noch wandern gehen und sind eigentlich nur an Gebiete, wo Leute gejagt haben und wir nicht rübergehen durften. Sind dann irgendwie illegal durch den Wald gelaufen, was nicht hätten dürfen und haben noch alte französische Autos im Wald gefunden. Das so, ja. Und dann haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht bei Melot. Heißt, wird das ausgesprochen? Ich bin ja wieder kein Franzose. Da kennt man vielleicht die Brücke. Das ist nämlich die höchste Brücke Europas, die sie darüber gemacht haben. Und dann war das erste Mal so richtig gesagt, wir suchen uns mal auf Parkford einen Parkplatz raus, wo dran steht 4x4. Das ist nämlich ein Filterkriterium bei Parkfornheit, dass du nur mit Allrad hinkommst. Ich sag mal,
das klingt spannend.
Das war ein Feldweg. Ein schlechterer Feldweg, aber da hättest du auch mit was anderem noch hinfahren können, weiß nicht schlimm. Aber es war halt wirklich mitten im Nichts. Ja, irgendwo im kleinsten Dorf am Ende der Welt, noch rechts ab an den Mülltonnen vorbei und dann fährst du noch ein paar hundert Meter ins Tal rein. Tolle Gegend. Mit Blick auf diese Brücke. Ja, wir haben dann irgendwo dann da oben gewesen. Dann sind wir nochmal in die Stadt runtergefahren. Die liegt an der Tarn. Da waren wir auch an der Tal drin. Genau, dieser Ort da, der in dem Tal tief drin war. So richtig so eine Passstraße so mit eng und zwei Autos passen gerade so nebeneinander vorbei und Mauer auf der einen Seite und Felsen auf der anderen Seite. Sowas sind wir dann noch runtergefahren. Und ja, im Molo haben wir dann auf Campingplatz uns eingefunden und die haben uns gleich gefragt, lauft ihr denn hier mit? Und wir so, da war auch alles abgesperrt. Und überall waren Schilder hier nicht reinfahren, ab morgen hier gesperrt und sowas. Was ist denn hier los? Da ist so ein riesen Trailrunning-Event und wir waren direkt am Start. Also der Start war um die Ecke und die haben dann die Straße vor dem Campingplatz am nächsten Tag auch dicht gemacht. Bin also teilweise nicht mehr rausgekommen.
Fein.
Also auch das.
Aber nur einen Tag gesperrt, oder was?
Also 3 Tage, aber nicht durchgehend.
Okay.
Und die machen natürlich, was 100 Kilometer laufen die da lang. Und wir sind ja dieses Tal runter und wieder hochgefahren. Und die laufen das Tal runter wieder hoch. Das war schon Fahren schon anstrengend.
Es gibt Verrückte.
Gibt das, definitiv. Ja,
also das ist echt so. Nee, also die Berge hoch und runter rennen muss ich jetzt nicht.
Nee.
Ja, und dann haben wir uns, dann kam aber Carcassonne. Und also für mich bisher von den sehenswerten Altstädten war die für mich ganz vorne. Also Carcassonne ist
wunderschön,
toll.
Ja, aber wirklich sehenswert, ja.
Da gab es einen Stellplatz, fußläufig. Zu dieser Altstadt. Wir sagen, diese Altstadt mit den Burgen und Mauern und sowas. Und dann gibt es das neuere Carcassonne, wo Leute wirklich leben, ist mittlerweile daneben. Aber auch diese Altstadt ist noch bewohnt. Natürlich häufig sind Leute, die da ein Touristengeschäft drin haben und sowas. Also natürlich alles touristisch erschlossen. Aber es gibt einfach Menschen, die da drin wohnen, die da mit dem Auto noch reinfahren zu ihren Häusern. Und du dann sagst, puh, das wäre ja schon im Motorrad eng, hier reinzukommen. Das ist alles noch komplett bewohnt. Mit Zugbrücke vorne dran, über die du rüberfahren musst. Und ja, das ist halt eine alte Stadt, die sie halt komplett renoviert haben. Und die ist wirklich echt schön gemacht.
Ja, und wir waren jetzt zum Glück in der Nebensaison da. Da war das jetzt alles nicht wirklich voll. Also es war klar, lief ein paar rum. Aber das in der Hauptsaison, da trampelst du dich ja tot. Also es ist ja eh schon eng da drin, die kleinen Gassen. Und wenn da, ich glaube, in der Hauptsaison würde ich das, glaube ich, nicht machen.
Wir müssen jetzt so, Gedanken, dass es irgendwie Anfang Oktober gewesen sein, so ja, vom Gefühl her, ne? Ja. Also da war es eigentlich schon keine Saison mehr, aber wir hatten auch schönes Wetter.
Ja, schönes Wetter, ja.
Es war sogar warm. Es war nicht nur schön, es war sogar warm, ja. Ja, das war, also, wenn ich jetzt mal die erste halbe Jahr zurückmache, also von den Orten, die ich empfehlen könnte, das wäre auf jeden Fall einer davon, wo man mal einfach vorbeischaut. Es ist ein Tag, ja. Also man guckt sich diese Stadt einen Tag an, dann kann man auch weiterfahren. Aber diesen Tag, wenn man in der Gegend ist, was weiß ich, wenn man nach Spanien runterfährt, liegt es ja praktisch an der Autobahn. Das ist so ein kleiner Schlenker.
Ja. Ich hatte gerade auf der Karte geguckt, das ist ja gar nicht so weit weg von da, wo wir waren im Herbst.
Also wenn du diese Küstenautobahn über Frankreich nach Spanien runterfährst, dann musst du halt einmal nach rechts, also nach Norden abbiegen statt nach Süden und dann musst du nochmal 50, 60 nach Norden noch raus und wieder zurück sozusagen als Umweg fahren. Aber ja, also wir sind ja von Paris runtergekommen bis wir waren ja kurz an das Mittelmeer gesehen, ja, und sind ja dann wieder ein Stück hochgefahren, also so einen kleinen Haken geschlagen.
Mhm.
Dann Carcassonne und dann würde ich sagen, dann nehmen wir noch die Pyrenäen und dann schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Weil wir hatten ja uns ja gesagt, hey, wir haben hier ein Expeditionsmobil. Und wir fahren hier die ganze Zeit auf Straßen, das ist ja voll langweilig. Und da gibt es so Bücher und Karten, wo man sagen kann, da gibt es so tolle Geländepisten. Ja, da fahren wir hin. Ja, 28 Kilometer Piste durch die Pyrenäen. Die Pyrenäen sowieso, also unfassbar schöne Landschaft, muss ich mal so generell sagen, und leer. Ja, also wie schöne Alpen, nur halb viel weniger Menschen, die da irgendwo sind.
Mhm.
Und da hat man eine Tour rausgesucht. Die haben dann in dem Buch sogar drin, so von den Größenklassen, die reinfahren können. So von Größenklasse 1, so ein kleiner Jeep, bis Größenklasse 4 Expeditionsmobil. Kannst du so ausgucken, was du darfst. Und Pyrenäen gab es halt diese eine Strecke, geht auch mit dem Expeditionsmobil. Hier so, okay, wunderbar. Was ich auch noch gelesen habe, in Spanien ist der Sprit viel günstiger als in Frankreich. Sagt, naja, das schaffen wir schon bis zur Grenze. Wir fuhren die Autobahn in Frankreich, dann musst du irgendwann abbiegen in Richtung Pyrenäen durch die Nebenstraßen und kannst du, oh, das wird eng. Jetzt nehme ich doch die nichts. Ich traue mich nicht. Ja, wenn der liegen bleibt, den wieder zu füllen, macht keinen Spaß. Ich nehme die TX-Tankstelle noch in Frankreich, pack was rein. Wie soll ich sagen, es kam keine mehr. Ich war, glaube ich, 50 Kilometer oder 60 Kilometer, wo die Tankanzeige mich schon angeschrien hat, hey, ich bleib gleich stehen. Also, wir haben einen 500 Liter Dieseltank. Ich habe 505 Liter reingetankt. Da war, glaube ich, nichts mehr drin. Der war wirklich ratzefatz leer. Da war ich erstmal schon mal durch Schweiß gebadet und dachte, puh, das muss ich nicht auch mal so weit ausprobieren. Also, wenn das Lämpchen angeht, dann sollte ich eher anfangen, früher was zu suchen. Ja.
Ja, ich denke auch.
Dann haben wir diese Piste gefunden. Ja, also genau. Du legst dann die Buch diesen GPS-Track runter. Da war eine Text dabei, wo man dran schaut. Ach ja, wir haben Rückmeldungen bekommen. Mit den Größenklassen 3 und 4 könnte man eventuell ein paar Kratzer durch Bäume bekommen. Ist so. Also okay, finde ich artgerechte Haltung.
Ich überhaupt nicht, ja.
Also wenn ich ein Expeditionsmobil sehe, das Hochglanz sauber aussieht, sage ich immer, es ist nicht bewegt worden. Ja, das ist nur so ein reiches Spielzeug, das muss halt bewegt werden. Also, was können wir? Ein paar Bäume.
War untertrieben.
Nein. Und eng? Nein. Also, wir hatten ja schon mal ein Fahrtraining, wie ihr wisst, im Gelände gehabt. Ich sag mal so, das war nichts dagegen. Wir sind da hochgefahren. Wir haben komplette 5 Meter lange Äste, die sich bei uns oben verkeilt haben, die wir dann mitgeschleppt haben und wieder abreißen mussten, dass sie wieder runterkommen sind. Enge Steilkurven, in denen du rechts, rückwärts, vorwärts dich durchmachen musstest. Wir hatten einen Toyota Land Cruiser, der uns entgegenkam, der hat erstmal das Ganze angeschaut, was wir denn mit diesem Monster hier auf dieser kleinen Straße hier anfangen wollen würden, der dann irgendwie fast den Abhang runtergefahren ist, um uns Platz zu machen. Oh, der war echt knapp dran, ne? Der ist ja wirklich, ja, seine Frau noch nicht weiter. Und er hat noch ein Stück gesagt, oh Gott.
Ich hab auch schon, leicht stürzt der ab, aber ich habe schon Angst gehabt, ich stürzt der runter.
Oh Gott.
Ja, dann sind wir da hochgefahren. Also von den 28 haben wir, glaube ich, am ersten Tag 10, 12 oder sowas gefahren. Und da gab es auch nie einen Punkt zu wenden oder anzuhalten. Ja, es gab genau diesen einen Schotterweg, der da in Serpentinen zwischen den Bäumen hochgeht. Dann kam es erstmal ein Moment, wo du sagst, hey, hier ist eine Fläche, die ist, keine Ahnung, 12 Meter lang und 4 Meter breit. Da kann man neben dem Weg stehen bleiben. Ich sagte jetzt, ey, ich brauche jetzt eine Pause. Ich kann nicht mehr.
Das ist auch Beifahrer nicht so geil, weil du sitzt ja als Beifahrer am Abhang, ne? Guckst also den Abhang da runter und denkst, oh, was ich war es noch, 30 Zentimeter nach rechts und dann war's das. Oder irgendwas bricht ab da von der Kante oder sowas. Also das Gefühl war nicht so genial.
Also auch da gilt, ja, wunderschöne Bilder, dass wir da gestanden haben. Drohne hochgeschickt.
Aussicht da.
Du stehst da wirklich, also allein ist nicht kein Ausdruck. Du bist halt da, wo wirklich nur, normalerweise nur kleine 4x4s überhaupt hinkommen können. Und gibt es auch nur verlassene Dörfer. Ja, also 2 Stück sind wir vorbeigefahren, da wohnt keiner mehr.
Das schöne Lost Places.
Nur okay. Lost Places, alles voller. Ja, also Pyrenäen, Lost Places, glaube ich, eine super Kombination.
Du musst nur das passende Fahrzeug dafür haben, da hochzukommen.
Ja. Ich habe das erste Mal geguckt, wie diese Schalter für Untersetzung und Differentialsperre funktionieren. Noch relativ unwissend, was ich da eigentlich genau tue, weil die Einweisung hatte ich noch nicht. So ein bisschen Anleitung geblättert. Was muss ich jetzt hier tun? Ja, und dann sagst du, okay, jetzt sind wir ja eigentlich weit oben. Wir sind die ganze Zeit hochgefahren. Das ist ja sozusagen über den Berg rüber und hinten wieder runter. Und sagst du, naja, weiter oben werden es ja weniger Bäume. War immer so meine Hoffnung. Es stimmte auch, aber wir waren nicht lange oben. Also am nächsten Tag ging es wieder runter und dann ging derselbe Mist wieder los. Die ganze Zeit. Also, ich habe ein Video irgendwo gemacht. Das kommt zwar auf YouTube nicht besonders gut an, weil es halt nur ein Video ist, wenn du es selbst erlebt hast, aber du siehst halt die ganze Zeit, wie die Äste dran vorbeischleifen. Wir haben eine unserer Kameras verloren, die hat einfach einen Baum weggeschlagen, als ich nicht gemerkt habe. Wir haben also Außenkameras angebracht. Ich habe leider die eine Perspektive komplett verloren, weil die Kamera weg war. Und das habe ich erst am Ende gemerkt und ich dachte, ich fahre da nicht mehr zurück und suche die. Nie im Leben fahre ich da nochmal hoch. Jörn war es vorhin.
Ich hatte das Video, glaube ich, auch irgendwo gesehen.
Genau, ja. Das ist, glaube ich, als Zuschauer nicht wirklich spannend. Ja, also er muss es erlebt haben. Aber auf jeden Fall habe ich so eine Kurzfassung gemacht.
Das ist ja bei jedem Foto sowas, du machst irgendwie, ne? Wenn du das selber erlebt hast, aber was anderes als in anderen Foto zeigst. Ja. Ne? Das
und da hat Jörn vorhin schon mal so eingeworfen, glaube ich, einmal sind wir auch falsch abgebogen. Also hätten wir irgendwo so oben an der Kante, gab es einmal eine Abzweigung, es gibt nicht viele Abzweigungen da oben, da gab es so eine Abzweigung und ich bin kein großer Freund von Garmin. Ja, also wir mussten dann irgendwie gucken, weil das nicht so richtig gedacht hat, wie es wollte mit dem Track. Und dann meinte halt Google Maps, hey, wir fahren jetzt hier links runter, das ist der schnellste Weg zu der Stadt, wo du hin willst. Und auf der Garmin war, hat sich gerade nicht so richtig aussortiert in der Richtung. Er wird schon, stimmt schon. Dann habe ich irgendwie, sind wir, keine Ahnung, 200, 300 Meter um die Ecke bergunter gefahren. Da ich dachte, das kann nicht sein. Guck da mal so reingezoomt. Da kamen nur noch Steilkurven. Aber ganz, ganz eng. Also das kann nicht richtig sein, aber genau gut. Oh, wir hätten nochmal zurückgemusst. Und dann fährst du rückwärts die Schotterpiste um die Ecke wieder hoch. Oh
Gott.
Ja.
Saskia saß an der Hangseite.
Da wird einem manchmal schon ganz anders dabei.
Ja, das glaube ich. Wie du eben da schon hattest, mit dem Gewicht und die Kanten, weiß auch nicht, wie fest ist das da. Ne? Für ein Auto geht es vielleicht noch, aber...
Ja.
Eieiei.
Na, dann haben wir es irgendwann wieder
runtergeschafft. Abenteuer Allrad, oder?
Ja, ja.
Richtig, ja.
Also wir kamen dann unten irgendwann wieder an der Straße an, bis zu dem Zeitpunkt der größte Glücksmoment überhaupt. Ich lebe noch, das Auto existiert noch und wir haben nur eine Actioncam verloren. Und der Wasserhahn ist aufgegangen. Das war ja auch noch.
Ach ja, das war ja auch noch ganz teuer.
Genau, irgendwie ist irgendwas, ich glaube, das Holzbrett oder sowas ist gegen den Wasserhahn gerutscht und hat den auch angeschaltet. Machst also die Tür auf. Oh! Lass uns erstmal die Handtücher nehmen und das Auto wieder drauf.
Karton hier unter Wasser gesetzt, ja.
Oh,
das haben wir jetzt auch gelernt. Wenn wir losfahren, die Pumpe ausstellen.
Also wenn Gelände ist, fahr mal die Pumpe aus.
Ja. Dann passiert auch nichts, wenn irgendwas, wenn gegen den Wasserhahn kommt, ne?
Ja.
Einfach Wasserpumpe ausstellen.
Man lernt durch deine Fehler.
Ja, man lernt, ja.
Ja, und dann waren wir unten angekommen. Ich war mit den Nerven komplett fertig. Ich dachte so, okay, das war das erste und letzte Mal, dass ich aus diesem Buch eine Tour gefahren bin.
Das waren, glaube ich, 25 Kilometer.
28.
Oder 28, wir haben 4 Stunden.
Nee. Bin 2 Tage gefahren und zweimal über 3 Stunden, also insgesamt 6 oder so.
Ich glaube, insgesamt 6, ja.
28 Kilometer.
28 Kilometer, ja.
Ohne Pause.
Wahnsinn.
Ja.
Genau, dann kamen wir da unten an.
Dann seid ihr dann quasi ein bisschen mehr als Schritttempo und in Kurven und so, musst du das wirklich immer schon rangieren. Oder wie kommt man auf die Zeit nachher?
Genau so, also du fährst wirklich ganze Zeit, wenn du mal 10 km/h bist, warst du schon schnell. Ja, dann war das eher so, es gibt mal eine Geradeauspassage zwischendurch. Du fährst ja ständig irgendwelche noch größeren Äste, gegen die du nicht gegenfahren möchtest und so. Also kann ich nicht empfehlen. Es ist eine Erfahrung, die hat mich definitiv mit dem Auto mehr eins werden lassen, dass ich weiß, was ich kann, was es kann. Aber ich glaube, das war schon am Limit. Also mehr hätte man, glaube ich, nicht machen sollen. Vielleicht war das schon zu viel. Wir haben jetzt eine gute Kratzerkultur auf dem Auto draußen drauf. Also wir haben Erinnerungen überhalten.
Das schöne Bild kaputt.
Nee, das siehst du nicht.
Das siehst du nicht, ne?
Also es ist einfach, eine leichten Kratzer. Es ist kein Lack-up oder sowas. Es ist einfach nur, es gibt mattere Stellen und nicht matte Stellen. Also ich glaube, du kannst sogar fast alles wieder rauspolieren, wenn du möchtest. Denke ich mal. Ja, und dann hatten wir noch gedacht, haben wir diesen Spaß, dann waren wir gerade raus, gerade fertig. Und gesagt, okay, jetzt fahren wir noch zu dem Ort, zu dem Stellplatz. Ja, und dann möchte ich einfach nur noch erstmal mich erholen. Und dann kommen wir oben an den Pass, am obersten Pass an, da steht da ein LKW quer auf der Fahrbahn und sein Hänger hat da verloren. Keine Ahnung, was.
Der Auflieger.
Der Auflieger lag quer bei der Straße. Ich komme dann die Polizei entgegen und sagt so, hier kein Durchgang. Und dann rechts daneben war halt grün, Matsch, sowas in die Richtung. Also kommt da durch, ich so einmal hingelaufen. Also nach dem, was ich gerade gefahren bin, das ist keine Herausforderung mehr. Oh ja. Ja.
Dann bist du dann wirklich runter von der Straße und durch Matsch und was weiß ich was, am LKW vorbei und hinter ihm wieder drauf,
genau, oder was? Ja. Es war jetzt also wirklich im Vergleich zu dem vorher war das nichts, aber ich glaube, wenn ich das. Der Polizist hat klar gemeint, vom LKW würde er da nicht langfahren, aber ich so. Das schaffen wir schon. Ne? Da kam uns dann auf Weg nach unten, kam uns noch der ganze Schwertransport, der riesen, keine Ahnung, 10-Achser-Kran entgegen, der das wieder aufheben sollte. Den musste man auch ausweichen auf dem Weg nach unten. Oder so. Aber dann war erstmal so: Ich brauche eine Pause. Wir haben auf dem Stellplatz uns gestellt, haben fest.
Das war ja mal ein Erlebnis.
Ja, im Nachhinein kannst du toll drüber erzählen. Im Moment ist es jetzt, puh.
Ja.
Haben wir einen Stellplatz gehabt, wo wir uns hingestellt hatten. Wir haben dann gelernt, der war direkt neben dem Heliport von den Rettungshubschraubern. Also direkt im Sinne von, die sind direkt über dich gestartet. Also die waren vielleicht 10 Meter über dir beim Start. Alles egal. Ich brauche jetzt hier eine Nacht. Ich muss erst mal stehen. Boah. Ja, also dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt Offroad gemacht, wir müssen jetzt Offroad nicht extra forcieren. Das ist, glaube ich, jetzt unsere Regel, die wir jetzt haben, dass wir sagen, wir können Offroad, aber wir machen es nicht absichtlich. Na, das glaube ich.
Aus Versehen Offroad.
Wäre auch ein guter Folgentitel.
Ja.
Könnt ihr das nachträglich ändern? Ihr denkt euch ja immer vorher aus, aber könnt ihr die noch ändern? Ja. Flexibel, ja, vorne einfach nochmal wegschneiden, übersprechen. Ja, und dann gesagt, danach haben wir gesagt, jetzt gehen wir es mal wieder ein bisschen ruhiger an und dann gesagt, jetzt fahren wir erstmal in eine Stadt und lassen das Auto erstmal waschen. Das war auch dann wieder in den Zustand gebracht, dass es gewaschen wird und sind dann erstmal in eine Halbwüste gefahren. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die Halbwüste. Und so in, sagen wir mal, Spanien, Nord, ja, so in der Mitte der Pyrenäen, aber südlich von den Pyrenäen, wo so eine Halbwüste, wenn man uns da erstmal in Ruhe hingestellt. Das ist der Punkt, wo der heute ein Baum noch Zeichen von mir hat, von der Bühne, die ausgeschwenkt hat. Hm. Also bleibenden Eindruck hinterlassen in, jetzt habe ich es raus, Castel Florite, wie auch immer dieser Ort genau heißt. Und dann haben wir Würfel geworfen oder uns gefragt, fahren wir jetzt quer durch das Binnenland von Spanien oder fahren wir jetzt an der Küste runter? Weil wir haben ja wiederum einen festen Termin vor Augen. Wir wollten ja zum Hafen für die Überfahrt nach Marokko und haben uns dann für die Küste entschieden und sind dann so, was wahrscheinlich viele Camper, die nach Spanien gefahren sind, kennen. Also wir sind dann halt erstmal in einem Naturschutzgebiet für Vögel angekommen. Das war so ein Flussdelta, ich glaube Ebro oder sowas hieß der Fluss, wenn ich mich recht erinnere. Delta Ebro, Delta Bre. Wie auch immer. Sowas die Richtung. Das ist ein toller Stellplatz. Wenn ihr mal einen Stellplatz braucht, der kostet nichts. Mittendrin, Anfahrt, im Stockdunklen, interessant. So über Reisfelder, die Straßen dazwischen. Also wir haben übrigens auch ein Flutlicht vorne dran. Da habe ich das erste Mal benutzt, dass ich die Straße auch gut genug sehen kann und nicht rechts und links irgendwie in das Feld reinfalle. Und dann da wunderschöne Wanderung gemacht um See rum und so. Und jetzt erstmal ja, ein bisschen...
War das da, wo die Flamingos
waren? Da waren die Flamingos, ja. Genau.
Ah, ist ja, meine ich doch.
Freilebende Flamingos in Europa. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Wieder was gelernt. Und dann haben wir uns gerade, jetzt fahren wir die Küste runter, sind dann erstmal nach Valencia gefahren. Valencia selber kannten wir eigentlich schon. Da waren wir schon mal vor 3-4 Jahren mal da, waren uns da.
Wer trinkt denn da so laut?
Welches Bier ist das? Genau.
Ich hab keinen Hund, was soll ich jetzt sagen?
Aber kannst du es trotzdem.
Tanja,
die sitzt im Wohnzimmer. Ich bin hier in meinem Podcast-Zimmer oder Büro oder was auch immer das ist.
Ah, na, dann haben wir uns runtergearbeitet, haben uns dann nochmal ein schönes, da war dieses Tal, erinnerst du dich noch? Den Campplatz war ein Parkplatz an einem Kloster, an einem verlassenen Kloster, wo dann auch die Straßen mit jeder Ecke enger wurden und die waren auch rechts und links mit Mauern bebaut und wie du gesagt hast, damit möglichst kein Gegenverkehr mehr kommen.
Ja.
Da wurde es auch immer enger. Da waren wir dann ganz am Ende des Tals, also wirklich der Parkplatz war am Ende des Tals. Danach ging es nur noch an allen Seiten die Berge hoch. Saskia hat dann eine kleine Wanderung gemacht, während ich wieder gearbeitet habe. Klassisches, was wir so haben. Ich habe den Tag gearbeitet und Saskia hat gesagt, ich gehe mal diesen Wanderweg und ich glaube, das kannst du gut erzählen, wie der so gelaufen ist.
Ja, ich habe mir halt bei Komoot halt so eine Wanderung rausgesucht. Von einer Kilometerzahl war das gar nicht so viel. Ich glaube, das waren 7, 8. Irgendwas in dem Dreh rum war es. So dachte ich, naja, 7, 8 Kilometer ist ja so auf Nachmittag gesehen, ist ja jetzt kein Thema, ne? Das ist ja immer schnell gemacht. Ich hatte nur leider nicht auf die Höhenmeter geguckt. Das war ein fataler Fehler. Das war ein sehr großer Fehler.
Das ist das Wichtige.
Ja, ja, den Teil habe ich übersehen. Bin ich halt da gelaufen und dann ging es halt wirklich steil hoch. Immer höher und immer höher und umso höher. Man wird ja immer langsamer dann irgendwann, ne? Dann bin ich halt irgendwann oben angekommen und es war dann halt schon so, und ich so, okay, jetzt habe ich mich doch ein bisschen in der Zeit vertan. Und es wurde dann schon langsam dämmerig und ich war oben, ich musste noch alles runter. Und die Dämmerung kam langsam, die Sonne ging schon langsam unter. Und ich habe ihm Sven dann schon so geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, vor der Dunkelheit unten zu sein. Keine Ahnung.
Oh, scheiße.
Ich habe mich echt vertan in der Zeit. Und dann wirklich runter versucht, du konntest also auch nicht so runterrennen, weil das war ja alles nur felsig und das war ja kein richtiger Wanderweg. Also das war wirklich Felsenklettern.
Also Großglockner war nichts dagegen.
Na, das musste wirklich runterklettern, bis man dann wieder auf wirklich einen Wanderweg kam. Und das hat ja auch nochmal Zeit in Anspruch genommen, ja. Ja, zumindest mir dann irgendwann mal...
Keine Lampe, nichts mehr,
außer Handy. Halt, ne? Genau.
Genau, und da hat sie mich angewhatsappt und als sie gerade mal nicht im Funkloch war, wir waren ja in einem Tal, nicht vergessen, kam diese Nachricht durch, dass sie gerne dass sie sich schätzt hat, sagte, ich komme dir entgegen, ich kann sie auf dem Handy orten, wenn das Handy den Empfang hat. Ja. Dann gesagt, okay, welchen Weg ist sie denn gelaufen? Ich wusste nicht genau, welchen Kommode. Ich konnte sie auch nicht mehr erreichen, weil sie war wieder im Schatten. Ich konnte nicht mehr antworten. Ich habe gesagt, ich laufe jetzt los. Und dann kam erstmal eine Stunde lang keine Antwort mehr, weil sie im Funkloch irgendwo schon wieder drin war. Und ich sagte, okay, ich müsste dieser Weg gewesen sein. Sie hat mir die Länge gesagt und sie hat mir gesagt, wo sie hin möchte. Dann laufe ich jetzt einfach rückwärts denselben Weg ab. Dann müsste sie mir ja irgendwann entgegenkommen. Und ich bin von den Höhenmetern nicht mal die Hälfte. Vielleicht ein Drittel der Höhenmeter habe ich dann gelaufen. Also ich war fertig.
Ja, das war echt steil. Das war ein großer Fehler, dass ich das übersehen habe, wie steil das war. Die Aussicht da oben war gigantisch. Das hat sich schon gelohnt.
Aber die Fotos waren toll.
Die Fotos waren schön, ja. Aber wie gesagt, ich habe es echt unterschätzt. Und das ist halt, wenn es dann dunkel wird und du weißt noch, du musst noch alles wieder runter und das ist halt kein richtiger Weg da. Das ist halt wirklich alles nur zum Klettern. Dann wird einem schon langsam anders, weil so Klettern in der Dunkelheit macht dann halt auch keinen Spaß mehr. Naja, wie gesagt.
Aber dass du auf die Höhenmeter nicht geachtet hast, du warst das ja noch nicht das erste Mal. Das ist ja nicht das, wo man immer drauf guckt eigentlich.
Ja, nö, habe ich da irgendwie total übersehen.
Es gab ja auch nichts. Wir waren ja am Berg umgehen, es gab ja keine Möglichkeit, flach zu laufen in der Ecke. Ja,
ich dachte, so hoch kann es schon nicht werden. Da so ein bisschen rumlaufen, Leute, ich das... Bei den 7-8 Kilometer kann es ja nicht so schlimm werden, dachte ich mir. Aber dass das dann wirklich so weit nach oben ging, bis ganz nach oben zum Gipfelkreuz, ja, das habe ich dann doch etwas falsch eingeschätzt.
Wie viele Höhenmeter waren das im Nachhinein?
Gute Frage.
Du bist der Komoot, wirst du von nach
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also,
viele hundert.
Ja.
Okay.
Ja, und dann waren dann unten am Platz, waren wir dann wirklich erst, hat das wirklich...
Stockdunkel.
Also wirklich.
Das erste Mal die extra gekauften Stirnlampen. Ne?
Ja,
man hat ja alles Mögliche gekauft, was man vielleicht mal brauchen könnte. Jetzt habe ich das erste Mal die Stirnlampen ausgepackt und sie auch wirklich benutzen können. Yay! Ja.
Da wart ihr bestimmt erleichtert, als ihr euch zumindest schon mal getroffen habt, oder? Wenn man so ganz alleine ist, dann...
Vor allem, als ich dann endlich wieder einen richtigen Weg unter den Füßen hatte, als ich dann endlich wieder auf den großen Hauptweg gekommen bin, dachte ich so, oh Gott sei Dank, nicht mehr im Halbdunkeln oder Dunkeln da rumklettern, wo es dann auch Abhänge gibt und alles. Ne? Wenn du da irgendwo abrutscht, da finde ich auch keiner mehr mit keinem Handyempfang. Ja? Also,
nee.
Den kann ich auch bei Wurst nicht finden. Du warst einfach verschollen.
Ja.
Ich wusste nur, wo der Weg lang geht und bin dir entgegengelaufen. Ja, lustige Sachen, die man so macht.
Ja. Aber auch daraus hast du gelernt.
Diesmal gucke ich jetzt immer auf die Höhenmeter, ja.
Lernen durch Schmerz.
Das passiert mir nicht nochmal.
Nee, das ist immer mit das Erste. Wenn wir wandern in den Bergen immer, wie viele Höhenmeter? Weil auch da jetzt im großen Glockner, wie viele Touren waren da mit 1200, 1300 Höhenmeter und sowas? Und dann hast du irgendwie nur 10 Kilometer Strecke oder so. Das ist dann schon. Boah.
Ja, war eigentlich zu spät einfach losgelaufen, weil ich erst nachmittags losgelaufen bin. Ne?
Und das kommt dann noch dazu.
Dann hast du den ganzen Tag Zeit, dann sagst du, ist ja kein Thema denn, ne? Aber da ich erst nachmittags losgelaufen bin, habe ich das total unterschätzt, wie lange ich da brauche, für das da hochzukommen, ja.
Ja, und 7 Kilometer ist ja hier eigentlich, wie du schon sagst, im Flachen ist das ja gar nichts.
Nicht, nee.
Überlegst du, ob du überhaupt Schuhe anziehst, ja, aber.
Das laufe ich doch mit dem Badelatschen auf die 7 Kilometer geradeaus.
Ja.
Du bist ja gerade gestern hier an dem Kaff. Wie viel? 26 Kilometer?
Ja, gestern habe ich eine Runde gedreht, 25 Kilometer hier an der Küste.
Eieiei.
War wunderschön. Wunderschön.
Ja, also wir sind, das können wir schon mal für spoilern für irgendwann später. Jetzt, wo wir es aufnehmen, stehen wir gerade am südwestlichsten Punkt Europas. Also wenn ihr auf der Karte ganz nach links, ganz nach unten macht, in Portugal, die Ecke, wo der Leuchtturm steht, wo das Festland einfach aufhört, da sind wir gerade. Aber da kommen wir später irgendwann. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen weiterfahren. Denn wir hatten ja zwei Termine vor uns, von denen wir wissen, dass wir sie machen möchten. Der erste war, wir möchten nach Marokko. Da müssen wir an einem Fähranleger am bestimmten Tag sein. Und dazwischen hat es Marco schon mal erwähnt, ich mache ja noch lustige Dinge. Ich gehe ja noch zum Zahnarzt und lasse mir gerade mein gesamtes Gebisssystem einmal auf links drehen. Und der ist in Berlin. Also hatten wir gesagt, hey, wie komme ich nach Berlin? Wir fahren nach Malaga. Da ist ein Flughafen.
Ja, völlig normal.
Sind wir also dann die nächsten 2-3 Tage quer durch Spanien gefahren und Dinge, die man lernt, das größte, mit Abstand größte Anbaugebiet für Oliven liegt in Spanien. Und wenn man das hört, es klingt das schon viel, aber wenn man wirklich 2 Tage hintereinander nur durch Olivenhaine fährt und nichts anderes, die bauen nichts an aus Oliven, die ganze Zeit, an jedem Berg bis zu der Stelle, wo es zu steil wird, gibt es nur Oliven. Also was für eine Monokultur, ein Wahnsinn. Also dann fährst du halt mal 1-2 Stunden durch so ein Gebiet. Also wir sind wirklich 2 Tage lang. Am ersten Tag reingefahren, haben dann einen Trauter gemacht und sind am nächsten Tag weitergefahren und haben dann nochmal auf dem Olivenbauernhof, der uns auch noch Olivenöl zur Begrüßung geschenkt hat, nochmal gestanden in einer echt kleinen Stadt, super süß. Wir haben uns mal wieder rausgeführt, damit wir wieder rauskommen, weil die hatten ein Stadtfest und da kam man durch die normalen Straßen nicht mehr raus. Dann mussten wir so geheime Wege außen rumfahren mit unserem kleinen LKW in einer kleinen spanischen Stadt, die ja sowieso schon die breiten Straßen hat, die man so kennt.
Ja, bei diesen ganzen Olivenhallen, da musste ich so an den Harz denken. Ne? Da habe ich mir so gedacht, so naja, wenn da mal ein Schädling reinfährt, der sich auf diese ganzen Olivenbäume spezialisiert hat, dann sieht es aus wie im Harz. Das ist eine Wüste.
Das gleiche Problem.
Dann ist alles weg. Ja. Dann also, musste ich so dran denken, weil ich das alles gesehen habe. Diese ganze Monokultur, ja.
Ja. Die sind auch relativ klein geschnitten, diese Olivenbäume, ne? Oder? Waren die richtig ausgewachsen? Nee, so, also auf 2 Meter Höhe oder so geschnitten irgendwie, ne? Dann so völlig verknorbt, die Dinger irgendwie so.
Ja. Also Wahnsinn, ja. Und wie wir mittlerweile wissen, ne, ist die beste Oliven gibt es aber gar nicht von da. Die besten kommen dann woanders her, wo wir später waren. Aber da haben wir schon tolle Oliven gehabt. Frische Oliven. Also das war schon das erste Mal, also ich esse keine Oliven. Ja, ich mag Olivenöl, aber ich esse keine Oliven. Aber Saskia hat schon da gesagt, sie kann, nachdem sie die da gegessen hat, nicht mehr die aus dem Supermarkt essen.
Ja.
Ja, das war sogar was ganz anderes wahrscheinlich, ja.
Also dann sind wir noch, wie gesagt, Malaga war so das erste Ziel zum Flughafen, damit ich halt, klingt auch total krass, ich fliege mal kurz nach Hause zum Zahnarztbesuch. Ja, so komische Dinge.
Wie nach Hause?
Ja. Nach Hause von meinem Zahnarzt, sagen wir es so. Da sind wir nach Malaga gefahren, sind immer noch vorbeigefahren. Bei Malaga gibt es so diese eine große Schlucht, wo dieser, kennt ihr bestimmt, wo so Filter gibt, wo sie mit Holzstegen an der Schlucht entlang durchwandern können. Da wären wir gerne gewesen, da dürfen wir keine Hunde lang. Also habe ich gesagt, okay, wir gehen um die Ecke in so ein kleines Dorf, der hieß Alora, wie immer es ausgesprochen wird. Da gab es auch nicht viele Touristen. Das war wirklich eher so ein lokales Ding oben auf dem Berg. Da stand an dem Stellplatz dran im Park for Night, es gibt 3 Stellplätze, 4 Stellplätze. Die sind eng und die Anfahrt hat über 20% Steigung. Ich so, ja, hat irgendjemand geschätzt und ein bisschen Steigung gesehen und hat übertrieben. Also ich würde ihm jetzt recht geben. Das Auto hat die Gänge ganz schön weit runtersortiert und der Stellplatz, also auch das wäre nichts gewesen für die ersten Tage fahren. Der hat da genau reingepasst. Ich hatte mehr Angst, nicht mehr rauszukommen, wenn ich irgendwie querschaue. Und da haben wir dann, das hat dann Marco wahrscheinlich auch wirklich mal eine richtige Bergwanderung. Also war auch wieder Wochenende. Immer Wochenende heißt, ich kann auch wieder mitfahren. Das ist wirklich mal wieder eine schöne Bergtour zum Gipfelkreuz, irgendwann mal hochgelaufen. Nicht so schlimm wie da in dem Tal bei dem Kloster. Und dann haben wir Malaga uns einen Stellplatz gesucht gehabt, wo wir einfach ein paar Tage stehen können, dass ich nach Hause fliegen kann. Ja, nicht nach Hause. Ich muss mir das abgewöhnen, nach Hause zu sagen, wo ich nach Berlin fliegen kann.
Nach Berlin, einfach nach Berlin. Ja.
Und bin dann in Berlin beim Zahnarzt, schickt mir Saskia auf WhatsApp ein Foto. Unsere Tourguides von Marokko, die sind auch gerade hier. Das heißt, die machen da ihren Zwischenstopp.
Okay.
Wenn sie gerade eine Tour zu Ende haben, fahren die dann mal hin. Das wussten wir alles nicht. Und hat sich schon gesagt, hey, das ist noch ein Expeditionsmobil. Das siehst du ja in Europa de facto nie. Und dann, ach, guck mal, Hans und Nancy. Dann haben wir den schon mal ein bisschen so vorab so gesagt, hey, cool, ja, trifft man sich so. Und dann standen da 2 von den Dingern auf so einem eigentlich echt kleinen Platz. Also, in beide Richtungen aus.
So klein ist die Welt.
Und dann, von da aus, letzter Stopp auf, in Europa haben wir es gerade mal die Wüste Tabanas. Kennt ihr wahrscheinlich vom Namen her nicht. Ich auch nicht vorher. Man kennt sie aber trotzdem, weil das ist die Wüste, in der alles Mögliche an Filmen gedreht worden sind. Also sind da durchgewandert. Das sind so die ganzen Szenerien, die ihr so aus Lawrence von Arabien kennt, die ja von, was war noch, ach, The Shoe des Manitou und sowas. Das sind also Dinge, wo, wenn es nach amerikanischer Wüste aussehen soll, dann ist das da in diesem Tal letztendlich alles gedreht. Also gehst du, wir haben jetzt 2-3 Stunden wandern, 3 eher sowas, ne? Und du machst ständig Fotos und das sieht jetzt aus wie in dem Film, das sieht aus wie in dem Film und das sieht aus wie in dem Film. Ne? Das war sozusagen unser letzter Stopp. Aber auf dem Weg dahin habe ich gesagt, so, hey du, ich finde die Klimaanlage, also vom Fahrer aus die Klimaanlage, die ist irgendwie schwach. Ich glaube, wir müssen mal aufhören. Das Auto ist 5 Jahre alt, da kann die Klimaanlage mal leer gelaufen sein, ne? Kann ja mal sein.
Mhm.
24 Stunden später beim MAN-Service haben wir einen neuen Klimakompressor drin gehabt. Wir haben dann da in der Werkstatt übernachten dürfen. Oder vor der Werkstatt. Wir durften nicht auf Gelände. Wir mussten extra rausfahren und dann in das Gewerbegebiet um die Ecke stellen, Und dann haben die uns einen neuen Klimakompressor eingebaut. Also generell super Service in dem Laden. Also da gehen wir wieder in MAN, Almeria, für alle MAN-Fahrer. Toll. Wir haben sie nochmal kennengelernt, aber dazu später auch irgendwann mal mehr.
Ja, einfach super flexibel, ne? Halt ohne Termin einfach vorbeigefahren, haben uns gleich drangenommen, haben alles gemacht, super freundlich, also wirklich super. Genau.
Waren dann irgendwie auf der falschen Fährte, haben erst das Falsche gedacht, dass es ist, aber das ist der Klimakompressor, haben die auch erstmal nicht gedacht, sowas die Richtung. Und haben auch dann die Arbeitszeit für dich berechnet. Die haben nur gesagt, die haben noch nie die Arbeitszeit berechnet, die dann wirklich der Klimakompressor austauschen am Ende waren. Alles vorher, was sie falsch gesucht haben, haben sie nicht berechnet.
Für die ganze Fehleranalyse haben sie so gemacht.
Also wirklich super nett. Okay. Also ich hatte das vorher schon gelesen, ja, wir waren ja in Ballacke, da gab es auch ein MAN, aber Almeria stand dran, super Service. Auch da, lustig, ja, wir standen dann da und treffen dann ein anderes Expeditionsmobil. Ja, klar, MANs, die treffen sich eher schon mal so bei so einem MAN-Laden gerade da unten. Die waren gerade von der Tour zurück, die unsere Guides davor gemacht hatten. Also die wir gerade getroffen hatten, die waren dann auch zurückgefahren, weil die hatten eine kaputte Windschutzscheibe, mussten die tauschen lassen. Oder sowas. Genau. Also man merkte schon, es wird so ein bisschen enger mit Südspanien in der Nähe der Fährhafen. Dann ist man nicht mehr so ganz der 100% Exot. Es kommen dann doch, man sieht mal einen oder anderen, der noch irgendwo rumfährt.
Ja, die dann nach Marokko übersetzen da irgendwo.
Genau, Ecuador. Marokko und auch Algerien gibt es da auch Fährendecke. Wobei, das ist eigentlich schon fast zu südlich. Hm. Von da ist es eigentlich fast alles Marokko, dass du irgendwo runterfährst. Genau, und ich denke, das ist so ein guter Punkt, weil nach der Wüste ging es dann zum Fährhafen und ich glaube, jetzt haben wir uns schon hier, ich muss jetzt meine Stimme jetzt über 2 Stunden ertragen. Ich glaube, wir können mal eine Pause machen.
Ja, das können wir ja beim nächsten Mal mal aufnehmen.
So einen Cliffhanger einbauen, ne? So Europa verlassen.
Ja, Europa. Und was dann passiert, es wird euch umhauen. Hört ihr denn nicht?
Fantastisch. Ich sehe schon auf Instagram das Bild, oh ja.
Ja. Okay. Dann machen wir hier einen Punkt, wunderbar. Ja, bleibt mir fast nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, wir haben noch was zu erzählen. Da kommen noch Spannungen. Du hast schon Radwechsel, da kommen noch Dinge. Ja.
Sehr gut. Es wird ja wahrscheinlich auch immer spannender, umso weiter ihr aus Europa nachher rauskommt. Da kommen bestimmt noch richtig interessante Geschichten, was man da so erlebt. Und ja, andere Länder, andere Sitten, oder wie war das?
Auf jeden Fall.
Ja. Da muss man sich dann auch wieder umstellen.
Gut, ihr beiden. Schönen Dank.
Wir danken euch.
Für die Erzählung. Und ja, wir hören uns. Und vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal wieder. Hoffe ich mal, bevor ihr irgendwann ganz weit weg seid. Dass wir uns mal irgendwo, ihr sagtet schon mal Norwegen. Da fahrt ihr ja bestimmt auch durch Schleswig-Holstein.
Ich vermute mal, da könnte man in Schleswig-Holstein vorbeifahren. Ja. Ich vermute, wir fahren über die Brücke raus.
Das wäre sehr schlau. Hier gibt es übrigens direkt in der Nähe eine Sporthalle mit Parkplatz.
Wie? Was ist denn mit eurer Einfahrt?
Ja, so. In eurem Vorgarten.
Unsere Einfahrt. Nee, also hier bei uns in der Straße ist halt ein Haus, das bewohnt ist. Das ist unser. Und 100 Meter weiter ist die Sporthalle. Oh, und da kann man eben wahrscheinlich auch über Nacht stehen. Also ich sehe das in der Hochsaison häufig, dass Wohnmobile hier zur Wiederherstellung der Fahrtrichtigkeit sicherheitshalber das ganze Wochenende
da stehen. Da muss ich ja ausschlafen.
Ja. Genau.
Kein Campingverhalten zeigen.
Ja, kein Tisch ausstellen. Das ist auch schön, da wo Jörn wohnt. Ja. Und unser Wohnwagen passt auch hin, das haben wir auch schon mal getestet. Dann.
Bitte, bitte. Ja.
Kleines Meeting. Machen,
ne? Meet and greet.
Ja, genau.
Okay. Dann gut. Machen wir hier Schluss und nächstes Mal erzählen wir wieder.
Genau. Gut. Erstmal.
Ciao, ciao.